Tachchen, wir sind's.
Wir sind das kleine Fernsehballett, aber wir sind jetzt nicht mehr hier, sondern exklusiv bei Podimo.
Ganz genau, aber immer noch jeden Mittwoch und man kann da eigentlich ganz schnell hinterhergelatscht kommen, indem man sich einfach die Podimo-App runterlädt, kostenlos. Und wenn man da hingeht, kriegt man auch ein paar nice Angebote, richtig?
Genau, in den Shownotes findet ihr einen Link und da könnt ihr Podimo kostenlos testen und dann treffen wir euch dort.
Genau, hören wir uns einfach weiter, so wie immer. Ciao!
Bitte weise mich darauf hin, wenn sich das Mikrofon mir abwendet.
Das Mikrofon wendet sich von dir ab, aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben noch zwei andere Mikrofone, denn wir sind heute zu dritt.
Ach, es geht schon los. Hallo.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Wir waren selber gerade nicht sicher, ob es schon losgeht.
Weiß
wir,
niemand.
So
das
kommen
ist
wir immer rein. Manchmal geht
es
los und manchmal nicht. Plus Stefan schneidet diesen Podcast, augenscheinlich hinter meinem Rücken. Kann sein, dass am Ende was
der
ganz
ist
anderes... Turns out, ja. Man weiß es nicht. Ich höre ihn ja nie. Hast du das Gefühl, dass ich grundsätzlich... Kann ich kurz den Jochen...
Vorsicht,
der Jochen Schropp ist
Ukulele.
Sogar.
Soll ich dir mal die Ukulele wegnehmen?
Ja, aber ich brauche die später wieder. Ich möchte kurz mit dem Jochen Schropp alleine sprechen. Mhm. Mein Gefühl ist tatsächlich, ich höre den Podcast ja nicht. Ich bin live dabei.
Ja.
Ich halte es für gut, was ich mache.
Ja.
Und dann schneidet Stefan den. Und niemand weiß, was geschnitten wird. Du hörst ihn ja ab und zu. Hast du das Gefühl, dass das gut ist?
Also... Seit ihr hinter der Bezahlschranke seid, habe ich ihn halt tatsächlich auch nicht mehr gehört.
Wir sind ja nicht mehr, wir sind jetzt vor der Bezahlschranke.
Wie?
Ja, Mann, wir sind jetzt klassisch überall, wo es Podcasts gibt, sind
wir. Das letzte
hier.
Mal hast du mir doch noch,
aha,
ach, das ist ja toll, siehste. Dann hat es sich ja wieder gelohnt, dass ich hier bin, denn
exakt.
Jetzt kann ich das wieder hören.
Es weiß nur kaum jemand. Die meisten Leute denken, ach, das ist hinter dieser Bezahlschranke, da gehe ich mal nicht hin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass alle denken, ich würde es wirklich gerne hören, aber es ist hinter dieser Bezahlschranke. Nein, spread the word.
Mach ich.
Everyone can listen to us now.
Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon wieder gedacht, jetzt befinde ich mich wieder in so einem Nischen-Podcast, der hinter einer Bezahlschranke ist.
Süß, dass du trotzdem gekommen bist.
Naja, weil ich euch halt mag.
Exakt, deswegen
wirst du auch
nur
eingeladen. Zeit hatte mit euch.
Das ist der einzige Grund, warum du eingeladen wirst, dass wir dich mögen. Ist wirklich so.
Ja gut, also Wissen habe ich nicht über Fernsehen.
Nee, wobei das stimmt nicht.
Ich habe nach dem Wort Nischen-Podcast gerade das Gefühl gekriegt, ich habe komplett die Lizenz für alle meine Sat.1-Witze bekommen.
Ah,
ich hatte die schon weggepackt.
Ich möchte es auch nochmal sagen, wenn ich ja jetzt hier die große Fläche habe. Ich bin ja nicht exklusiv bei Sat.1. Ich arbeite nur viel für diesen Sender. Bin ich auch sehr dankbar, aber ich darf auch für andere Sender arbeiten.
Ich kann dich jederzeit einstellen.
Ich musste
ich
mir
Sender
von
habe.
Herrn oder
Entwicklungshilfe im Grunde.
Ja, und ich musste mir von Herrn oder Frau Sat.1 keine Erlaubnis holen, hier bei euch zu sitzen.
Ist das ein Herr oder eine Frau Sat.1? Weiß man das?
Du, man weiß es
oder
nicht.
Oder divers.
Ja.
Die Sat.1er können wir ja sagen. Also
Sie
du
haben
musst
mir
nicht
Ihre Pronomen bisher noch nicht verraten.
Du bist bei uns deswegen Gast, weil du tatsächlich einer der immer am besten vorbereitetsten Typen bist in unserem Podcast und weil wir dich lieb haben. Aber du bist auch jemand, der Sachen sagt, wie da raschelt das Papier. Das werde ich nie wieder vergessen. Das
stimmt.
Hat Jochen zum ersten Mal gesagt. Da waren wir noch in der Holzmarktstraße, haben wir noch aufgenommen, wo wir danach einen trinken gegangen
ja
sind. Da hat er, da raschelt das Papier gesagt.
Das war noch vor seinem Coming Out. Das
ja, stimmt, da warst du noch gar nicht schwul.
Das ist meine Messlatte, auch wie lang es diesen Podcast schon gibt.
Ja.
Das ist wirklich lang.
Weil wir haben dahinter gesessen und du, also du warst so halb.
Naja, nee, wir haben darüber geredet.
Aber du hast
so
geplant.
Genau, und das war nämlich im Frühjahr, das muss so März, April, so März oder sowas gewesen sein. Und dann habe ich, glaube ich, 3 Wochen später meinen Coming-out-Brief geschrieben und an Sarah Kuttner geschickt. Und Sarah war total verwirrt.
Das war ganz toll.
Wie das sein kann, wir kennen uns doch gar nicht gut. Aber ich fand eben unser Gespräch so schön und empowernd, dass Sarah eine
ja,
der ersten
ich, aus irgendeinem Grund mache ich das. Ich bin wie so ein Motivationstrainer.
2018.
Krass.
Jetzt ist der verheiratet und alles in Sack und Tüten, sagt man doch. Trocknen.
Ist in Bunte,
mit
wo er sein. Hier zeigt Jochen Schropp sein neues Anwesen in...
Oh, du hast ein Haus in Brandenburg gekauft.
Nein, ich habe
ein Grundstück in Brandenburg gekauft.
Wenn jemand noch ein Haus hat, was ich da draufstellen kann, her damit.
Für die Bunte hat er noch Grundstücke in Südafrika, Mallorca.
Also sowas, nur weil wir unsere, das möchte ich aber auch nochmal dazu sagen, ja, weil Leute immer denken so, wenn man das in so einer Zeitschrift macht, dass man dann da wahnsinnig viel Geld dafür
bekommt. Ja, natürlich.
Das ist ein Quatsch. Oh. Also man geht da mehr oder weniger mit einer Nullrechnung raus, aber wir fanden es einfach total wichtig, wir waren ja sogar auf dem Cover und wir fanden einfach, dass das eine gute Botschaft ist für alle queeren Menschen oder
ja,
alle schwulen Männer.
Geil,
so, also das war jetzt gar nicht so, okay. Hier, ich schaukel meine Eier, weil ich in der Bunten bin.
Okay.
Ein bisschen Geld gibt's doch auch, oder? Ich meine, ja, auch für den Job, dass du Aufklärungsarbeit treibst.
Das stimmt, es gibt ein bisschen Geld, aber wir brauchten ja auch einen Fotografen. Mir war es ja ganz wichtig, dass niemand von Bunte bei der Hochzeit dabei ist. Ich wollte ja keine Journalistin.
Ah, das war deine Hochzeit, siehste, ich hatte...
Das war meine Hochzeit.
Ah, guck, ich hatte das nur so abgelegt als wirklich Homestory im Sinne von, hier ist mein neues Haus, nee, oder so.
Nein. Mich auch, dass ihr...
Ja. So, und dann brauchst du ja einen Fotografen oder eine Fotografin, wie auch immer. Wir haben uns dann erstmal in Südafrika umgeguckt, haben aber niemanden gefunden, der für uns da passend war und haben uns dann für einen deutschen Fotografen, der eben auch mit Bunte hier und da schon mal zusammengearbeitet hat und den ich schon lange kenne, entschieden. So, und dann musste er nach Kapstadt geflogen werden, dann braucht er auch eine Unterkunft, dann will der ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und ruckzuck,
das musst alles du bezahlen dann? Muss das nicht dann der, wobei es vielleicht
nee, das war quasi dann, das war das, was wir.
Aber das war im Grunde auch der Deal, weil du nicht wolltest, dass dann da 10 bunte Reporter mit ihrem Fotografenteam auf der Hochzeit.
Ja, im Grunde hast du dich ein bisschen freigekauft, gar nicht blöd. Nicht so viel Geld verdient, dafür so, dass es cool ist für dich und dich richtig anfühlt.
Hm. So, wie Sarah Kuttner, das werde ich ja auch nicht vergessen, damals bei Kuttner Plus 2 gesagt hat, für die Kunst Friedrich Lichtenstein und für den Kommerz Jochen Schropp. Und dann kam er in dieser ganzen...
Das habe ich gesagt, achso, weil so Friedrich Lichtenstein zu Gast war. Ich dachte gerade, wer ist denn Friedrich Lichtenstein? Ja. Warum kenne ich diesen Namen?
Ja, ja, wir waren beide zu Gast und du hattest mich so ein bisschen am Anfang auf dem Kieker, weil du so tatst, als wäre ich so ein Sellout, der irgendwie alles macht. Und dann kam aber raus, dass Friedrich Lichtenstein ja irgendwie bei dieser Brillenfirma umsonst gewohnt hat, die Edeka-Werbung gemacht hat und so. Und der war eigentlich der Kommerztyp.
Du bist immer noch ganz entrüstet, ich erinnere mich daran gar nicht
ja,
mehr.
Ja, eben.
Und deswegen laden wir dich jetzt immer für die Kunst ein.
Ganz genau.
So sieht's aus.
Für die Professionalität. Ist so, du recherchierst Sachen. Eine Sache, die ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe.
Das stimmt.
Ja, so. Stimmt. Ich will mal dazu sagen, ihr beiden als Hosts habt irgendwie, du hast 3 Zettel, Sarah hat 1 Zettel, ich habe 16 Zettel hier.
Sarah hat ein prallvolles iPad.
Die macht das nachhaltig auf dem iPad.
Aha. Mhm. Und das, ich will dazu sagen, dass Jochen nicht nur tatsächlich 1000 Zettel hat, sondern 2/3 davon sind handgeschrieben, sogar teilweise in Achtung, wir müssen ein Foto davon machen später, in Tabellenform. Und es sind Sachen sogar noch markiert farbig. Alter, ich schmeiß dich wieder
die
raus.
Die Tabellenform ist wirklich, kannst du das mal schlecht. Kurz in die Kamera halten?
Ja, halt
ach so.
Mal bitte in die Kamera, wie vorbereitet du bist. Handschrift.
Okay. Naja, Tabellenform.
Ich das ist einfach, eine Tabelle, ich sehe es.
Ich habe einfach, naja, egal. Ich bin extra früh aufgestanden.
Okay, ich mache mein iPad auf, aber ich will ehrlich sein, da sind nur 3 Zeilen drauf. Aber
Jochen Schropp.
Genau, Schroppi, genau. Herz.
Ja.
Nein, ich mach nicht mehr Kommerz.
Ist ja jetzt gut.
So.
Wie fangen wir denn an?
Ich weiß nicht, müssen wir Anrufbeantworter machen oder machen wir nicht, weil wir einen Gast haben?
Genau. Ja. Ich dachte, wir haben ja den Gast, da müssen wir jetzt keinen Anrufbeantworter machen. Also wir können ja schon mal so eine Inhaltsangabe machen. Wir reden über It's a Sin, über mein Einkaufsbahnhof. Auf besonderen Wunsch eines...
von Damian. Es ist ein Auftragshass von Damian, der uns häufiger schreibt und möchte, dass wir es ausreichend hassen.
Und seit er dich fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen hat, werden alle seine Wünsche erfüllt.
Yes. Der Damian hat mich tatsächlich ohne mein Wissen, so ernst hat das gemeint, hat beschlossen, denen zu schreiben, zu sagen, folgendes, die Sarah Kuttner, die ist super lieb, vielleicht und die macht auch Sachen und könnten sie bitte und hat einen richtigen Abfuhr bekommen. Sorry, die ist sicher super lieb, aber das reicht nicht für ein Bundesverdienstkreuz. Ich habe jetzt also eine offizielle Absage fürs Bundesverdienstkreuz von
aber da
Damian.
Aber schreibt jemand zurück?
Das fand ich
das
auch toll.
Das ist doch mal verrückt.
Richtiger,
das machen die nur, wenn es ganz eindeutig ist, um Leute davon abzuhalten, jetzt nochmal nachzufragen, was ist jetzt mit meinem Sarah Kuttner-Vorschlag? Also ich glaube, wenn es so an der Grenze ist und sagen, wir können das nochmal, genau.
Ja. Aber es ist nicht toll. Ich wurde offiziell nominiert, offiziell abgelehnt und Punkt. Ich finde es besser als gar nichts. Ja. Ne? Und das ist der Damian und seitdem machen wir alles, was der sagt.
Ich finde aber auch dieses offizielle Schreiben würde ich mir aber auch nochmal...
Habe ich, natürlich. So. Ja, eingerahmt und Wahnsinn. Alles. Das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Da steht, ich lese es gerne nochmal irgendwo vor, drin, dass, ja, die ist sicher gut, aber da muss noch ein bisschen mehr.
Das ist so, wie ich meine Fernsehpreis-Nominierung hatte und natürlich nicht gewonnen habe. Natürlich nicht. Und anstatt, dass man dann so einen großen Fernsehpreis bekommt, kriegt man dann so einen kleinen...
Oh, so einen Trostpreis kriegt man
dann. Das ist so ein ganz kleiner...
So diese
Glas auch. Ja, diese so Pyramide. Oder dieser Obelisk.
Obelisk, ja.
Aber so ein fast gewonnen Ding.
Fast gewonnen, genau.
Ich habe ja den Grimme-Preis mehrfach fast gewonnen. Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben eine Menge Sachen fast gewonnen. Ja. Nicht eine wirklich. Und so einen kleinen halben Grimme-Preis hätte ich gerne.
Kurz meinen Grimme-Preis von nebenan.
Geh weg. Lass mich. Ich bin auch 2/3 Journalistin von vor 3 Jahren geworden. Das war was ich neulich noch gewonnen habe. Zweitplatzierte Journalistin des Jahres.
Nicht, also ich bin mal vor, glaube ich, 5 Jahren 11. schönster Berliner bei Mit Vergnügen geworden.
What?
Und mit jedem Jahr, dass ich älter werde, komme ich natürlich immer weiter nach hinten.
Tut mir leid, ich fand dich immer super heiß, weißt du? Ich fand dich wirklich
ich
immer schon, als ich wusste.
Dich immer super heiß.
Nein,
da als
ich da
doch,
wusste ja, ich noch nicht, dass,
da
nein,
alles diese,
das Schwulsein ändert tatsächlich in meinem Körper, ändert das ein bisschen die Attraction. Das ist komisch, wenn ich weiß, dass das nicht
lass
funktionieren wird, bin ich
reden.
Weg.
Jetzt
käme ich da noch ran. Ich grabe schon lange an Stefan ran und ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor. Ohne Scheiß. Ich bin kurz davor.
Wollen wir es nicht mal zu dritt probieren?
Ach, jetzt.
Ich möchte erst mal mit dir probieren.
It's a sin.
Sag
wollen
mir,
wir mit
it's
a
sin
anfangen?
Let's start with that. Vielleicht sollten wir, bevor es hier ein bisschen zu mauschelig wird.
Ich schwitze eh schon wie ein Schwein.
Ich
weiß gar nicht. Ach so, gut.
Ich möchte zur Einleitung, und dann werde ich lange ruhig sein, sagen, wie dumm ich mich benommen habe. Und zwar, dass wir It's a Sin gucken, kam so. Stefan schickt mir das, sagt, wir gucken vielleicht das. Das läuft auf ZDF. Es ist sehr gut. Er hat nicht gesagt, es soll sehr gut sein, sondern es ist sehr gut. Mhm. Und wir dürfen eigentlich vorher nicht sagen, ob Sachen gut sind oder nicht. Und dann kannte ich das nicht, habe das an dich weitergeleitet mit den recht dümmlichen Worten, wir gucken, It's a Sin, soll sehr gut sein, woraufhin du geantwortet hast mit Ah!
Ja.
Ah! Beste Sendung ever! Und dann dachte ich, fuck, jeder kennt das, nur ich nicht. Und jetzt besprecht bitte, worum es dann geht.
Ich glaube
das
sogar, um es noch schlimmer, ich glaube, um es noch schlimmer zu machen, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon mal drüber geredet.
Na gut, das bedeutet ja nichts. Weißt du noch, wie wir Joko und Klaas zweimal besprochen haben?
Ich habe wirklich sehr gründlich sogar geguckt, ob ich länger schon mal drüber geredet habe. Ja, weißt du,
hast du das mitbekommen, wie wir das gemacht haben?
Nee. Wir haben zweimal über Joko und Klaas gegen ProSieben geredet.
Über die gleiche Sendung, ohne zu, also einmal drüber gesprochen, besprochen, pipapo, ja, vergangen.
Kiss nochmal du auch? Das wäre, hätte ich wenigstens eine Ausrede.
Vor allem halte ich fest, wir haben es nicht gemerkt. Wir haben die ganze Sendung besprochen, bis jemand sagte, Entschuldigung, das war schon mal.
Habt ihr es denn ähnlich
besprochen? Das ja, war das ganz tolle.
Identische Meinung.
Ah, ja.
Das teilweise war wirklich wörtlich dasselbe gesagt.
Belegbares Brötchen sind wir tatsächlich.
Ich glaube, ich habe irgendwann schon mal kurz über It's a Sin geredet. Das war tatsächlich vor 3 Jahren eine große Nummer. Ich habe übrigens später auch noch eine SMS geschickt und gesagt, sagst du Jochen Bescheid, aber der kennt das bestimmt eh schon.
Mhm. Ja, aber da hatte ich schon gesagt, Jochen, das soll ganz gut sein. Und mich dann schon geschämt, weil Jochen sich so gefreut hat.
Du hast gesagt, ich soll das vorstellen.
Ja, bitte.
Das ist eine britische 5-teilige Serie, die Folgen sind, so lange sind die, 3/4 Stunde, oder?
Ja.
Spielt in London zwischen 1981 und 1991, geht um mehrere junge, schwule Männer, die aus verschiedenen Ecken Großbritanniens und des Lebens und Lebensumständen alle nach London kommen mit 18 und alle schwul sind und das Leben, das aufregende schwule Leben in London 1981 und dann kommt AIDS.
Das hört sich jetzt aber so ein bisschen, wie du das erklärst, so ein bisschen beliebig an.
Es ist null.
Ich finde, warum? Allein der Satz und dann kommt AIDS macht's recht unbeliebig, wenn du mich
fragst. Aber so, aber ja, die haben so, die kommen so aus den unterschiedlichen.
Das ist ja erstmal die Zusammenfassung, wenn man erklären müsste.
Also es ist, ich versuche ein bisschen spezifischer
drauf. Wie streng der, das ist toll an Jochen, obwohl der nur Gast ist, jetzt direkt so Producer-mäßig im
Eck. Ich meine, es wäre natürlich jetzt netter gewesen, wenn ich gesagt hätte, mach du's.
Wird er vermutlich rausschneiden.
Mach du weiter. Aber mach du weiter.
Nee, also eigentlich, was ich nur dazu sagen will, es geht ja auch noch um eine junge Frau und es ist ja tatsächlich eine wahre Geschichte. Und diese junge Frau verliert eben, darf man das jetzt spoilern, oder einige Freunde, sage ich mal, eben jetzt an diese Krankheit.
Genau, das ist Jill ist noch mit dabei. Also die ziehen zu fünf in so eine WG im Grunde, nennen das The Pink Palace. Da ist immer große Party und Halligalli. Da sind Jill, da ist Richie, der kommt von der Isle of Wight. Also sehr kleines, provinzielles Leben, wo keiner weiß, dass er schwul ist. Das ist Ash ist der, welcher war nochmal?
Der Freund von Richie, der erste.
Genau. Da weiß man gar nicht so viel über den Hintergrund. Nee. Ich glaube, der kommt aus London. Dann gibt es Colin, der kommt aus Südwales, auch aus einem kleinen, also auch totale Provinz. Und ist im Gegensatz zu fast allen anderen eher so der sehr introvertierte, schüchterne Typ. Der andere sagt, Party! Genau. Und dann gibt's Roscoe, das ist, die Eltern kommen aus Nigeria, auch so sehr religiöser Hintergrund, extrem konservativ. Und sehr wilder, queerer Typ.
Genau, der auch von seinen Eltern eben rausgeschmissen wird, wenn er sich outet.
Das wird eh auch erzählt, ne? Die Geschichte ist von den verschiedenen Coming-outs oder Nicht-Coming-outs.
Genau.
Also der Moment, wo die sich loslösen von zu Hause, um dann in London diese 5er-WG zu machen mit dem Heteromädchen.
Und ich finde, aber es ist eben eine, weil man ja auch immer sagt, also viele queere Menschen finden ja so ihre Wahlfamilie. Mhm. Und ich finde, es ist eigentlich eine sehr wunderschön erzählte Geschichte einer Wahlfamilie, weil die alle so unterschiedlich sind.
Ja, das stimmt. Und das wird auch rund am Ende. Ja. Also besonders am Ende wird das klar, dass das um so ein Familiending
geht. Genau, und Jill ist so eine Freundin, so man hat früher abfällig so Faghack gesagt. Das sagt
eine Gabi.
Heute. Eine Gabi, sagt man?
Was? Ich muss ein, warte mal, was heißt, was,
Falkhag ist eigentlich so die klassische Hetero-Frau, die mit Schwulen.
Ah, dieses, ah, mein schwuler bester Freund, so jemand. Mhm.
Und
die,
das
ah,
ist okay. Vom, und
Gabi sagt man dazu auch?
Hat man in den 90ern.
Ja, ich will das wissen.
Also Falkhag ist möglicherweise auch eher so aus den 80ern und ist, ich glaube ich, in keiner Weise PC. Aber im Grunde genau dieser Typ, Frau, die, die einfach am glücklichsten ist, mit schwulen Männern
ja.
umzuhängen.
Weil also, sie auch die Partys liebt und dann wird sie da nicht angegrapscht.
Man ist safe und, da ja, und genau. So, okay, verstehe, genau.
Ja. Und das ist es. Also man sieht wirklich extrem viel diese Party, wie die sich reinstürzen in dieses Leben, wie die versuchen, da in London irgendwie Fuß zu fassen auf ganz unterschiedliche Art. Und dann wird, kann man einfach auch nicht anders sagen, einfach massenhaft gestorben.
Ja. Und was vielleicht noch so zur Zusammenfassung gehört, das Interessante ist ja eben tatsächlich, dass sich die Zeit, in dem die anfangen zu leben, von zu Hause weg sind, anfangen, eine Rolle für sich zu finden, ungünstig genau in diese Zeit ja, eben fällt.
Ungünstig.
Naja, nein, aber das ist ja wirklich das Grundinteressante daran, dass du Leuten zuguckst, die eigentlich bei was anderem kämpfen und dann kommt auch noch das. Und das Tolle ist ja, finde ich, dass es die ganze Zeit vor allem diese Unsicherheit erklärt wird. Man weiß zu dem Zeitpunkt, den wir gucken, auch noch gar nicht, was ist AIDS? Niemand weiß das. Niemand weiß, wie das, was das ist. Man sagt Krebs, dann wird gestorben, noch bevor man weiß, was es ist. Mhm. Darum geht es, glaube ich, auch sehr, zu zeigen, wie unsicher diese Zeit war, weil man nicht wusste, was das soll und wie beschissen das Leben, das schwule Leben noch mal mehr macht.
Es ist im Grunde auch ganz viel ein Geschichtsfilm, also der wirklich erzählt, wie war das damals, wie war das als dann diese ganze Unsicherheit, was ist das jetzt auch interessant, die unterschiedlichen Reaktionen, die einen, die sagten so, Moment, da ist diese Krankheit, wir müssen sofort alles tun, wir müssen ganz vorsichtig sein, aufhören, recherchieren, Politik involvieren und die anderen, die sagen so, wie eine schwule Seuche, was soll das denn sein für ein Quatsch, da versucht jetzt nur irgendjemand uns wieder davon abzuhalten, unser Leben zu leben.
Unter der auch relativ homophoben Herrschaft von Maggie Thatcher.
Genau,
Wie halt ich Ahnung habe, habt ihr selber ein bisschen kurz gedacht, die Sarah ist doch nicht so dumm, wie man denkt.
Kann ich mal sehen, ob du Maggie
Thatcher. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, bei Wikipedia stand es mit drin. Und es wird später irgendwie auch, das möchte ich spoilern, Maggie Thatcher in die Milch gepinkelt. Ich weiß nicht, ob ihr beide so weit geguckt habt.
Ja, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe es natürlich alles gesehen.
Nein, du hast es schon alles
gesehen. Aber es ist halt einfach ein Abbild der 80er Jahre. Es ist auch ein Abbild der Art und Weise, wie Homosexualität gesehen wurde. Und in der Serie fängt es ja auch erstmal so an, dass die dann in der Zeitung davon lesen, dass das eben in New York kursiert.
Ah, stimmt,
und auf einmal ist es dann eben in England. Und ich glaube, also Stefan, uns haben die 80er und 90er Jahre ja beide geprägt als schwule Männer. Und ich finde, dass das eben auch zeigt, warum wir oder ich vor allem, oder ich kann jetzt ja nur von mir reden, dass ich sehr, sehr lange einfach auch diese Scham in mir getragen hatte und eben nicht so frei gelebt habe, wie das jetzt vielleicht die jungen Menschen tun, wo AIDS jetzt nicht mehr so die Bedrohung ist.
Was bist du für ein Jahrgang?
78.
Für dich ist das richtig deine England-Zeit, oder?
Nee, es ist ein bisschen früher. Also es endet so in meiner England-Zeit. Ich bin 93 nach England gegangen zum Studieren und war dann da auch irgendwie viel unterwegs und kenne so das London dann auch von so ab 93, 94. Mhm. Ich war nie, auch da nicht jetzt dieser Party-Typ, den wir da sehen. Aber trotzdem kann ich mit ganz viel davon was anfangen. Aber ich bin im Grunde so 10 Jahre danach.
Wie ist denn, weil wir, jetzt haben wir gesagt, worum es geht, sag mal, was, du fängst an mit, was du daran magst.
Wir haben gar keine Ahnung, ob es dir überhaupt gefällt.
Wir wissen überhaupt nicht, ob es dir gefällt. Wie findest du es und warum?
Naja, also Russell T. Davies ist einfach, also das ist der der Autor, der Creator sozusagen dieser Serie und der hat uns Homosexuellen ja sowieso die tolle Serie Queer as Folk geschenkt, die ja mittlerweile... Genau, die ja mittlerweile zweimal ein Remake erfahren hat, damals dann nochmal in Amerika und jetzt eben auch, glaube ich, im letzten Jahr nochmal in den Staaten für Peacock. Ganz schrecklich fand ich, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich habe aber irgendwann...
Das war, müssen wir einmal kurz sagen, das war im Grunde so die erste schwule Soap oder
na,
also eine Serie.
Es war eigentlich eine Dramaserie, aber mit komödiantischen Elementen, finde ich. Also man kann es sehr leicht gucken, es macht Spaß. Ich habe irgendwann mal zum Geburtstag das Skript von Queer as Folk geschenkt bekommen und habe das dann gelesen und war so fasziniert und das war noch vor meinem Coming Out und saß im Zug und wollte das unbedingt teilen und ich weiß noch, wie ich da saß und gedacht habe, ich würde gerne diesen Post machen, aber dann kann man ja Rückschlüsse ziehen, dass ich schwul bin. Ich habe es dann trotzdem gemacht.
Ja, feine Maus.
Und habe dann die Serie eben nochmal geguckt. Ich hätte am liebsten Bock jetzt heute Abend da nochmal, vielleicht mache ich es nochmal noch eine Folge
zu gucken. Spielt in Manchester, ne?
Spielt in Manchester. Ich habe ja in Liverpool studiert und war eben auch viel in Manchester und finde diese Serie ganz großartig. Dann hat er uns vor ein paar Jahren Years and Years geschenkt, diese wundervolle, ist das eine Dystopie in einer Art und Weise?
Also da haben wir nicht zusammen, aber habe ich auch mal hiervon erzählt, das ist super und ich habe nach 3 Folgen aufgehört zu gucken, weil ich dachte, das macht mir so schlechte Laune und ich finde die Nachrichten schon irgendwie schlecht genug, dass ich mir nicht von so einer...
Sag nochmal schnell den Namen. Hier sind wir mit Toby Dixie. Russell Tovey.
Und
Emma Thompson. Das war geil.
Lydia West, die hier Jill spielt, spielt die Tochter bei Hier sind wir, die diesen Computerchip sich da einsetzen lassen möchte.
Wir haben das besprochen, du hast dich davon erzählt. Okay, haben das, glaube ich, besprochen. Wir haben
es und das Russell ist, das ist super, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, weil es mir so schlechte Laune gemacht hat, aber es ist so,
ich erinnere mich,
es ist sehr, sehr, sehr gut. Es war mir einfach zu nah an der Realität.
Und das
war kurz nach Trump, oder?
Das ist auch von ihm. Ja, das war während Trump, glaube ich.
Und hat das auch aufgenommen. Das wollten die, glaube ich. Ne? Dieses, was ist, wenn jetzt Hitler wieder da wäre?
Wie heißt denn die Schauspielerin? Emma Thompson spielt ja diese
populistische
Trump-Ministerin. Und für alle, die Serie noch nicht gesehen haben, was das Besondere daran ist, also es geht um eine große Familie, also verschiedene Stränge dieser Familie werden erzählt und in jeder Folge geht es, glaube ich, 5 Jahre in die Zukunft. Und das ist das, was eben so wahnsinnig toll ist, denn man verliert quasi, was zwischen den 5 Jahren war, aber man kommt dann wieder in dieser Jetztzeit dann eben an und vermisst aber nichts, weil es einfach so großartig geschrieben ist.
Ich saß da, ich glaube am Anfang jetzt einmal 15 Jahre oder so, ich glaube der erste Sprung ist sogar noch länger.
Ah, das kann sein.
Und ich weiß, dass ich da, das kommt irgendwie, weiß ich nicht, in einer halben Stunde, ich weiß, dass ich mit offenem Mund auf dem Sofa saß und so, what? Weil du einfach wirklich mal so, wow, okay, 15 Jahre später und nicht in diesem, was du halt in jeder Serie inzwischen hast, so, wir gucken jetzt nochmal zurück, ja, was geschah, sondern, nee, das war jetzt das, was bisher geschah und jetzt sind wir einfach schon mal weiter und, ach so, die erste Atombombe ist schon abgeworfen worden, na gut, ja.
Ich habe es mit meinem Mann geguckt auf einen Sonntagabend und wir haben gedacht, ach, gucken wir mal rein, hat gute Bewertungen und dann lagen wir danach noch, glaube ich, bis um 1:30 im Bett und haben darüber geredet. Nee, aber haben darüber diskutiert und es war wirklich, also es ist, also zusammenfassend, Russell T. Davis macht einfach richtig gute oder schreibt richtig gute, relevante Serien.
Wir müssen einmal nur, weil ich weiß, dass die Leute sonst alle ihre Empfangsgeräte jetzt anschreien, Doctor Who hat der vor allem wiederbelebt.
Das habe ich zum Beispiel nie gesehen.
Auch nicht, kann damit auch nichts anfangen, aber ich glaube, dass für ganz viele Leute das nochmal so der Bezugspunkt ist, diese uralte britische Science-Fiction-Zeitreisen-Serie hat er, ich weiß gar nicht mehr wann, in welchem Jahr, aber hat er nochmal sehr wiederbelebt.
Und in England ja ein Riesenerfolg. Also Doctor Who ist ja
klar. Oder wir müssen auch zurückkommen jetzt zu It's a Sin. Wir haben eine Menge vor. Der Jochen hat gerade erst gesagt, wie er es fand. Okay. Oder war erst kurz davor zu sagen, wie er es fand.
Nee, also ich finde es fantastisch. Es gehört zu einer meiner Lieblingsserien. Ich habe auch damals in meiner Serienkolumne drüber gesprochen und habe auch mit vielen Leuten, ich weiß noch, ich habe diesen Trailer so vielen Leuten geschickt. Und
von wann ist das nochmal? Ich dachte, das wäre
vor 3 Jahren oder so.
3, 4 Jahre, ja. Also gar nicht so alt, mich so frustriert ist, wenn ich wirklich TV-Juwelen ausgrabe und meinen Freunden und Freundinnen schicke und die gucken das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich will dann, dass ihr das guckt und dann kriege ich am nächsten Tag wieder von einem Kumpel, weißt du, irgendein blödes YouTube-Video oder sowas und denk, Alter, schraub deine Screenzeit runter und guck dir mal eine gescheite Serie an.
Erst die Hausaufgaben machen und dann kann man wieder Quatsch auf YouTube gucken.
Nein, aber ich finde, irgendwann gab es ja so ein Twist in oder so eine Veränderung in den Serien, wo man auf einmal Serien gucken konnte, die einen wirklich auch weiterbilden, ja. Mhm. Also ob das jetzt ein Blick hier zurück in diese historische Zeit ist in den 80er Jahren oder irgendwas anderes. Also ich finde, Fernsehen ist oder Fernsehserien sind ja nicht mehr einfach nur da zu unterhalten, sondern im besten Falle unterhalten sie und man nimmt aber eben auch noch was
mit. Also du würdest jetzt nicht ganze Staffeln Below Deck oder sowas gucken und damit deine Zeit verschwenden.
Lustigerweise habe ich das in meiner Vergangenheit auch getan.
Danke, Jochen.
Aber
warte, das setzt du nicht zu Ende.
Nee, aber ich
wollte kurz zwischenmanipulieren, damit er weiß, in welche Richtung er weitergehen soll. Danke, Jochen.
Nee,
gute
Richtung. Ich pack's nicht mehr.
Nein, das ist auch Zeitverschwendung. Verschwendung, ne?
Jetzt also gibt es ja auch Below Deck Australia, weil meine erste große Liebe Australier war, denke ich dann, ach, allein wegen des Dialekts würde ich mir nochmal eine Folge anschauen.
Yes, do it. Ich habe alle Folgen Married at First Sight Australien gesehen, weshalb ich inzwischen den perfekten australischen Akzent kann. Ich wusste vorher nie den Unterschied und ich bin auch gut in Australisch jetzt.
Ich habe ja, also jetzt HBO Max heißt ja nur noch Max, ne? Und ich habe ja Max und Max ist ja jetzt nicht mehr, also ist nicht mehr HBO, sondern HBO und Warner Brothers Television oder sowas. Und die produzieren ja auch 90 Day Fiancé. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Frank, ist this on? Frank, ist this on? Ich habe einen persönlichen Seriendealer, der hört immer an meiner Stimmung schon, wenn ich denke, das will ich gucken. Und dann fliegt der nach Amerika, nimmt die Sendung da auf VHS auf und schickt mir die dann zu via E-Mail. Also sprich, sag, was haben wir, 90 Days?
Also ich habe natürlich Max auch nicht, sondern ich lasse mir das, jetzt hast du wieder...
Du lässt dir das auch auf VHS schicken. Sag nochmal, wie das heißt.
90 Day Fiancé, okay. Da gibt es aber mittlerweile, glaube ich, 10 Spin-Offs. Dann gibt es 90 Day Fiancé After the Wedding, 90 Day Fiancé The Reverse. Yeah. Also eigentlich sind es immer...
Was wundert der sich?
Und jetzt im Fernsehen wäre das jetzt so ein Schnitt und wir würden Sarah 10 Jahre später die letzte Folge von der letzten Staffel des letzten Ablegen Ablegerszenen.
You know me well. Du erzählst das so ein bisschen genervt, aber in meinem Kopf rechne ich mit, wie viel Zeit ich brauchen werde, um all das zu gucken.
Nein, es ist großartig, weil also ich habe dann irgendwann, ich war dann so ein bisschen hooked, habe aber gedacht, ich kann jetzt hier nicht sitzen und mir alle Folgen angucken.
Doch, doch.
Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, welche Staffel ist die beste, welche Folgen sind die beste. Und die werden, also da gibt es eine. Also es sind eigentlich meistens Amerikaner und Amerikanerinnen, die noch nie im Ausland waren, die sich über irgendeinen Chat in irgendjemand anderes verlieben. Und da ist eben eine blonde Midwestern-Frau, ganz, ganz jung.
Eine Amber.
Total, das ist jetzt, also ich sage jetzt mehrgewichtig, also sie ist ordentlich. Sie ist eine Amerikanerin aus dem Mittleren Westen.
Ich wollte gerade sagen, gesunder amerikanischer Körper.
So, und die verliebt sich in jemanden aus der Domrep, glaube ich, oder sowas.
Geht es darum bei 90 Days, davon abgesehen, dass wir bei einer ganz anderen Sendung gerade sind, dass ins Ausland sich jemanden...
Genau, und dann hat man ja 3 Monate Zeit, um zu heiraten, weil man ja sonst wieder zurück muss
so
in sein Land.
So eine unseriöse Green Card-Geschichte
so,
ist das.
Und dann kommt die halt dahin und er ist irgendwie total, obwohl die ja geskypt haben, total geschockt, dass er nicht dass sie nicht seinen Standards entspricht und so weiter. Und dann war die natürlich bisher nur in Amerika, kennt sich mit anderen kulturellen Gepflogenheiten nicht aus und so weiter. Und die werden dann halt teilweise über Jahre begleitet. Der geht dann auch teilweise mit ihr nach Amerika, will aber natürlich auch nur die amerikanische Green Card und so weiter. Aber es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr tragisch. Und,
ich liebe es. Ich muss davon jetzt wieder wegführen, sonst sind wir wieder bei Below Deck.
Wie sind wir da jetzt überhaupt hingekommen? Egal, völlig egal. Wir sind zurück bei
It's a Sin. Wir kommen dahin zurück. Du liebst das. Soll ich kurz mal was dazu sagen? Ich mag das vor allem, weil ich das Tempo mag. Weil erstens ist es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eine Historienserie quasi. Und sowas liebe ich eh, wenn Geschichte erzählt wird, weil aus irgendeinem Grund ist die Erzählgeschwindigkeit bei, wenn Geschichte erzählt wird, anders als bei Fiktion. Und ich dachte währenddessen die ganze Zeit, das hat ein Tempo, als wäre das eine wahre Geschichte. Ich wusste das aber nicht und habe es dann halb gegoogelt und bei Wikipedia stand, glaube ich, nichts von wahrer Geschichte. Und ich weiß, dass ich dachte, komisch, denn es fühlt sich an, als und dann hast du oder irgendjemand hat gerade gesagt, dass das autobiografisch ist.
Naja, es ist also angelehnt
an, aber das mag ich. Ich mag die Geschwindigkeit daran, dass es nicht so gleich wird geschossen, gleich wird gerannt, sondern es wird einfach etwas erzählt.
Ja.
Und gleichzeitig ist es zwischendurch auf so eine komische Art sehr überraschend, denn diese Kostümhaftigkeit, was ich auch liebe, hat auch immer so eine Sonntagsentspannung. Wisst ihr, wenn Sachen langsam laufen und Leute nicht wie heute aussehen, habe ich sofort so ein Gefühl von Gemütlichkeit. Charité habe ich zum Beispiel gern Sonntag geguckt, weil alles irgendwie, auch wenn das Thema furchtbar ist, hat es so
ein bisschen... Bisschen lachen halt, ja.
Naja, ich weiß
hatte
schon.
Hatte was Gemütliches und
das
dann
Tempo,
kam AIDS.
Aber das Tempo ist gemütlich. Man hat das Gefühl, man lernt was, man guckt zu. Ich musste auch mehrfach weinen. Also so ist nicht. Es hat mich total bekommen, aber das mag ich daran. Und dennoch hat es in Folge 2 einen ziemlich krassen Ausreißer, der danach nicht mehr kam, als die Hauptfigur, sich so fast so ein bisschen musicalhaft mit in die Kamera spielen und sprechen und auch mit Grafik und so damit aussetzt, das kann doch nicht existieren. Erinnert ihr euch an den Moment, dass er läuft durch die Straßen und sagt, das ist eine Schwulenseuche, wie soll man denn, und zählt so auf dieses, und guckt dabei in die Kamera, wenn du das schon länger nicht mehr geguckt hast, aber er guckt, was sonst nicht passiert, in die Kamera. Es wird mit denen gespielt, es kommen Einblendungen. Das ist auf einmal super fresh und super modern und glotzt mich an. Und dann kommt das aber nie wieder. Und das mochte ich, dass das zwischendurch geht. Punkt.
Ja, und das finde ich aber sowieso, also diese Serie finde ich sie sowieso immer wieder überraschend. Ich finde auch den Erzählstrang insofern überraschend, weil Sachen umgedreht werden. Was weiß ich zum Beispiel bei Richies Familie, ohne jetzt groß zu spoilern, aber der Vater ist ihm eigentlich eher abgewandt. Mhm. Ja, und später verdrehen sich aber dann die Rollen zwischen Mutter und Vater und die Mutter wird eher die härtere. Und das finde ich einfach auch, es ist einfach spannend. Und die Wichtigkeit der Allies, finde ich, muss man auch nochmal hervorheben. Denn Lydia ist ja die beste Freundin, die natürlich nicht homosexuell ist. Lydia ist die Schauspielerin. Die sich aber natürlich extrem für ihre Freunde einsetzt, ja. Und wenn ich immer wieder gefragt würde, was können wir denn als heterosexuelle Menschen für euch machen, dann sage ich, seid an unserer Seite und wenn mal wieder ein großer Aufschrei ist wegen irgendwas, dann postet es und macht drauf aufmerksam oder steht für uns ein. Und das ist eben Jill und das ist eine ganz tolle Figur.
Wobei Jill, also die ist eine ganz tolle Figur, die hat so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich eine wahnsinnig eindimensionale Figur ist, weil die ist die Gute in der Serie.
Ja,
das stimmt. Ja, das spielt auch nicht bisschen, viel aber da, eigene Geschichte und Charakter.
Genau, allein, aber ja. die ist ganz toll. Also man will die sofort als Freundin haben. Ich finde, die hat am Ende einen Schlussmonolog, über den man eigentlich ganze Essays schreiben könnte, ob sie da recht hat oder nicht. Aber das ist jetzt mal egal. Dazu müsste
den
man jetzt
an der Brücke mit der Mutter?
Da müsste man jetzt glaube ich, zu viel spoilern. Aber ich wollte das andere sagen, der Gegenentwurf ist Richie. Weil eigentlich ist die Gefahr bei so einer Serie, dass du dir halt erzählst als so eine Heldenreise so, oh hier und wer ist jetzt hier das Opfer und alle sind so gemein, dabei sind das so tolle Leute. Und Richie ist wirklich ambivalent. Also in der Art, wie er das erst also denied, wie sagt man denn auf Deutsch? Also denial.
Achso,
leugnen. Oh my God.
Leugnen. Und wirklich auch noch im Wissen, dass es gefährlich ist, ohne Kondom Sex hat.
Super viel, weil gerade Findungsphase und
super, super viel. Auch, also ohne es jetzt zu spoilern, nicht gut damit mit Mitmenschen umgeht und mit seinen Beziehungen und sowas. Und der ist echt eine ambivalente Figur. Und ich finde, das hilft der Serie total, weil ich habe zum Beispiel jetzt nicht sehr das Gefühl, dass ich mich mit dem identifizieren kann. Mhm. Aber der ist viel spannender, als wenn das jetzt so eine, wie gesagt, Jill, das ist so ein bisschen, ich glaube, man braucht so eine Jill.
Ich wollte gerade sagen, das wird ihre
Rolle
sein.
Das ist schon gut, aber deswegen finde ich es gut, dass die Hauptrolle, die Hauptperson nicht so glatt ist, sondern man an der auch da auch sitzt und mir zumindest so ging und sagte, wirklich ist das jetzt gut, was du hier machst? Mhm. Weil natürlich auch diese ganze Frage die ganze Zeit verhandelt wird, haben die das verdient? Wie viele vögeln die denn rum? Warum müssen die ganze Zeit rumvögeln? It's a sin.
Naja, also was heißt Vögeln jetzt die ganze Zeit da rum? Ich finde es jetzt gar nicht.
Naja.
Also wenn ich an mein Leben denke, nein, aber ich.
Also die haben schon.
Die sind jung, Mann. Ja, die sind auf der Uni, die haben sich gerade geoutet, die sind nach London gezogen, die leben ihr Leben. Also nur weil sie jedes Wochenende weggehen und einen wechselnden Partner haben, finde ich jetzt nicht, einen Sexualpartner haben, finde ich das jetzt nicht so verwerflich.
Nein, verwerflich ist ja nicht der Punkt. Aber es ist schon krass, es ist ja, glaube ich, nicht, dass der normale heterosexuelle junge Mann an der Uni zum Beispiel.
Hast du schon mal Are You the One geguckt? Oder Ex on the Beach? Oder Temptation Island?
Yeah, deine Augen zu mir, da redest du mit mir, mein Freund. It's not gonna happen over there.
Ganz ehrlich, das ist nicht mehr.
Ey, ganz kurz, ich verstehe es gerade. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Was empfindest du? Reden wir über Promiskuität und dass das.
Und ich finde, es wird ernsthaft diese Frage diskutiert, weil es, glaube ich, auch eine ernsthafte Frage ist. Wenn du weißt, dass es irgendwie gefährlich ist, mit ganz
vielen. Den Teil, ja. Es geht nicht darum, dass er viel vögelt, oder doch?
Doch, um den Teil geht es natürlich vorher, weil das schwebt ja über dem Ganzen. Das ist ja auch die Frage, it's a sin. Ist das im Grunde eine Bestrafung dafür? Ist das ein Leben? Also nichts davon will ich bejahen.
Das war ja das Narrativ damals.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage, die, glaube ich, heute noch ganz viele Leute bejahen würden, zu sagen, wenn du schön, brav bis zur Ehe keinen Geschlechtsverkehr hast und dann heiratest und dann machst du das in der Ehe, dann passiert dir halt sowas nicht.
Und wir sehen aber doch auch bei einer Figur, ohne da auch wieder spoilern zu wollen, dass es eine Figur gibt, die eben auch abgestraft wird, obwohl sie nicht so lebt.
Absolut, ich finde nur, deswegen
mag
ich
die nach Popcorn übrigens.
Das ist meine E-Zigarette, die riecht immer nach Pups oder nach Gebackenem. Ich bin froh, dass du Popcorn sagst.
Ja, vielleicht, weil wir über Filme und Serien sprechen.
Oder du kriegst gleich einen Schlaganfall. Ich habe gehört, dass wenn man einen Schlaganfall kriegt, riecht man vorher Sachen, die nicht da sind. Deswegen werde ich immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich Sachen rieche, die nicht hier sind.
Entschuldigung, dass ich dir reingeritten
habe. Ich finde nur, diese moralische Frage, ganz egal, wie man sich selber dazu verhält, ist ja eine, die man irgendwie besprechen darf. Es wird ja schon gezeigt, Richie hat keine Ahnung, wie die Typen heißen, mit denen er schläft. Er kümmert sich kein bisschen darum, wie es denen geht, wie die nach Hause gehen oder sowas. Das ist schon, also ja, hedonistisch oder so, aber das ist schon auch ein krasser.
Ist ein Fuckboy. Heute bei Temptation Island würde man ein Fuckboy sein. Ja. Aber da würde ich auch sagen, erstmal, außer das ist gar nicht dein Problem. Deswegen bin ich gar nicht sicher. Weil kann nicht jeder so viel ficken, wie er will? Es gehören ja immer zwei Leute dazu. Derjenige muss ja auch nicht. Und klar wäre es schön,
wenn
man. Ja,
aber kann man das trotzdem doof finden? Also kann man trotzdem sagen, das ist vielleicht auch kein gesunder Lebenswandel, so mit anderen Menschen umzugehen?
Naja, definitiv. Da gebe ich dir absolut recht.
Und versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht diesen Gedanken zu Ende bringen im Sinne von, und deswegen haben die AIDS verdient. Aber beenden natürlich andere Leute diesen Gedanken. Mhm.
Ja.
Und diese Frage davor, und das ist das, also wie gesagt, ich glaube, da können wir nicht drüber reden, ohne zu spoilern, aber Jill macht ganz am Ende genau dieses Fass auf und ich weiß gar nicht, ob ich ihr Recht gebe, aber die macht genau das Fass auf, dass im Grunde da, also Richie konkret, was überkompensiert hat und dass das ganz bestimmt nicht gesund war.
Nee.
Die macht auch nicht.
Psychologisch gesehen überhaupt nicht, ja, aber das ist ganz klar.
Also ich meine, guck dir die Berliner Feierlandschaft an. Also wie viele Menschen kenne ich, also jetzt keine engen Freunde von mir, aber einfach Leute, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, die jedes Wochenende feiern gehen, die sich zuballern bis oben hin, die nicht nur Sex mit einer Person haben, sondern quasi das ganze Wochenende von Freitag bis Montag durchvögeln auf irgendwelchen Drogen. Keine Ahnung, dann 4-5 Tage später einen Test machen lassen, weil sie irgendwie Chlamydien, Gonorrhoe, sonst irgendwas haben und das über Jahre sich kaputt machen. Wie schrecklich.
Aber was ich nur sagen will, ich habe so ein bisschen Angst, dass Leute das auch falsch verstehen, was mein Punkt ist. Das darf jeder so machen, wie er will. Aber ich finde es gut, dass diese Serie das auch zeigt, wie problematisch das ist.
Absolut.
Und nicht nur problematisch, weil man Anfang der 80er Jahre noch nicht wusste, dass man dann vielleicht sich mit HIV infiziert, sondern weil das auch irgendwas mit deinem Kopf, mit deiner Psyche oder sowas macht. Und am Ende soll es, bitte, jeder selber entscheiden, solange jemand anders da nicht irgendwie zu Schaden kommt, darf jeder so viel rumvögeln, wie er will. Aber dafür mag ich die Serie, dass die nicht ganz so einfach ist, sondern so Sachen verknotet.
Plus dieses Zeigen von Überkompensation zeigt ja im Grunde auch wieder über Eck, dass es einen Grund gibt, irgendetwas zu kompensieren. Also es zeigt im Grunde trotzdem auch, wie schlecht es ihm geht mit vermutlich dann eben Schwulsein oder Erfahrungen und so. Also es ist schon toll, weil es in alle Richtungen geht.
Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich will hier niemanden schämen, der sein Leben so lebt, aber diese Drogensucht oder dieses Abhängigsein von Chemsex, also Sex auf chemischen Drogen, kommt natürlich
Chemsex?
Auch Chemsex, ja, also nicht Chemsex wie ich winke in die Kamera.
Ich dachte Camp, alle im Zelt. Ich habe das P noch gehört, aber wie Chemtrail. Ja.
Aber das liegt natürlich auch daran, dass viele überhaupt nicht mit sich im Reinen sind und nur ihre volle Sexualität so ausleben können, wenn sie eben high sind oder benebelt sind. Ja. Und ich glaube bei Richie, der von Ollie Alexander gespielt wird, übrigens der Sänger von Years and Years, der das fantastisch spielt, also als Schauspieler wirklich richtig, richtig toll ist. Ich bin auch nach der Serie, dann hatten die ein Konzert und war gar kein Years and Years Fan, ich bin nur aufs Konzert gegangen, weil ich ihn eben da so toll fand. Dass man natürlich auch diese Überheblichkeit von jungen Menschen zeigt, die denken, ich bin nicht angreifbar und da mag diese Krankheit irgendwo sein, aber mich erwischt es nicht, weil ich habe ein gutes Gespür für Menschen, ich weiß, ich kenne meinen Körper,
ich bin auch sauber und so.
Ich bin sauber, ich mache sowas nicht und dass er dann nochmal, also die Serie hätte auch Karma as a Bitch heißen können, hieß übrigens nicht It's a Sin, die hieß
Boys.
Boys im Arbeitstitel, also It's a Sin ist dann ja offensichtlich ein Titel, den sie sich dann erst später überlegt
weil
haben.
Weil es irgendeine andere Serie gab, die The Boys hieß oder so, da gab es irgendwelche Verwechslung.
Lasst uns mal ein bisschen kurz zurückgehen oder allgemeiner werden, weil das Thema Scham ist ja eh wahnsinnig groß und das hat mich dann nochmal extra getriggert, weil ich ja so sehr ich in einer Bubble voller queerer Leute bin, haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Hetero-Freunde mehr, bin ich trotzdem.
Tut mir leid.
Nee, aber das ist der Punkt, so richtig, ich fühle mich darin zu wohl, so dass ich Sachen nicht hinterfrage oder so, also auch die Probleme damit, weil ich so entspannt mit allem bin und mochte das gerne, dass einem das auch immer wieder zeigt, wie beschissen das immer noch wahrscheinlich, aber vor allem damals war, erstens schwul zu sein, schwul und krank zu sein, schwul und diese Krankheit, denn viel oft ist Thema auch bei den Boys, die sich dann infiziert haben, dass selbst wenn man dann weiß, man hat AIDS, alle versuchen das anders, also immer die Wahl ist immer Krebs oder so, es werden immer andere tödliche Krankheiten erfunden, auch weil Familien sich eben schämen, dass nicht nur das, also erstens die Trauer haben, dass das Kind stirbt, aber auch noch peinlich ist, weil es schwul ist und dann auch noch
wegsperren, aber erfinden musst du es nicht, die haben halt Krebs.
Ja, nein, so meinte ich, aber ihr wisst schon, teilweise gegen Ende vor allem ist den Eltern jeweils immer sehr wichtig, dass nicht klar ist, was die Krankheit ist. Und der interessante Fakt für mich war auch so Kleinigkeiten, wie dass man eben lange nicht wusste, wie schützen. Es werden dann Wohnungen geputzt von Leuten, die krank sind und dann hat jemand Gummihandschuhe an und jemand hat nicht Gummihandschuhe an. Und ein absurder Mini-Dialog entsteht genau darüber. Warum hast du Handschuhe an? Sollte ich auch Handschuhe anhaben? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendjemand
kann man noch aus der gleichen Tasse trinken, obwohl sie gespült wurde.
Das, was ja noch bis in die 90er, nein, man kriegt kein AIDS von Küssen. All die Sachen waren damals ja noch viel unklarer. Und was hängen geblieben ist bei mir, dass Bestatter augenscheinlich in der Zeit auch sich angestellt haben, also nicht nur aus Homophobie, sondern auch, weil die Schiss hatten und nicht wussten, ob das...
Das ergänzt sich ja bestens. Also die Angst, die reale Angst, sich anzustecken und die Homophobie passt da
Genau, aber wie beschissen, also da konnten dann teilweise Leute gar nicht vernünftig beerdigt werden oder auf eine Art, die angemessen gewesen wäre, weil das da nicht ging. Und das war für mich als jemand, der in der Zeit einfach nur Sarah und 6 Jahre alt war, da kannte ich keine schwulen Freunde, war jetzt als Erwachsene dachte ich, was für eine beschissene Zeit.
Was halt auch ein ganz großes Thema ist, und ich glaube, dass es das bis heute noch ist, wenn auch natürlich nicht so krass wie da, ist natürlich dieses Verhältnis zu den Eltern, zu den Familien. Mhm. Weil fast alle diese Geschichten enden dann halt irgendwie damit, dass die Eltern dann ihre Kinder nach Hause nehmen.
Zum Pflegen.
Oder verstecken. Und das finde ich wird, also ich meine, sowieso dann ganz am Ende, das wollte ich eh vorhin noch erzählen, ich habe das vor 3 Jahren geguckt, ich habe aber damals nur 4 von 5 Folgen geguckt, weil ich irgendwie auch so dachte, okay, es sind jetzt echt genug gestorben, ich weiß nicht, ob ich die 5 noch schaffe, und habe jetzt alle 5 geguckt und möchte jedem sagen, bitte guckt es zu Ende, weil die 5. Folge so ein Hammer ist. Ich habe auch so geheult. Mhm. Also bei der 5. nochmal ganz besonders.
Bei der 5. habe ich 2 sogar geweint. Zweimal hat es mich das richtig gekriegt.
Ich habe heute Morgen zur Vorbereitung nur nochmal so eine Zusammenfassung gesehen, die irgendwie über 13 Minuten ging. Und selbst da hatte ich Tränen in den Augen und hatte Gänsehaut, obwohl man nur Bilder gesehen hat und dieser...
Und was man aber auch sagen muss, also es ist krass traurig und schlimm und dramatisch. Es ist aber jetzt keine depressive Serie.
Nein, sie ist kraftvoll.
Ja. Und sie ist auch sehr modern,
aber kraftvoll. Finde
ich. Deswegen war mir diese 2. Folge so wichtig, wo auf einmal mit Einblendungen und so gearbeitet wird. Das fühlt sich die ganze Zeit sehr historisch an und zwischendurch hat es aber so eine geile Modernität, die mich gekriegt hat.
Was ich mag, das passiert, das ist im Grunde gleich die 2. Szene. Als zweites sehen wir Roscoe, der halt bei seinen Eltern und dieser Familie aus Nigeria lebt. Im Grunde kommt dann der Onkel oder irgendwer, und der Plan ist im Grunde, ihn jetzt mit nach Afrika zurückzunehmen, damit er dort dann weggesperrt, geheilt wird, was auch immer. Und das ist alles in so einer furchtbar depressiven Stimmung, ist das jetzt schlecht? Und dann irgendwann entscheidet sich Roscoe, ist die 2. Szene, darf man spoilern.
Ja,
Roscoe.
Ja.
Und er entscheidet sich dann halt wegzulaufen, das macht er aber mit dem größten dievenhaften Auftritt, den man sich vorstellen kann.
In Drag.
Und es ist eine solche Explosion von Energie und von so bin ich.
Ja.
Ich hab mit dieser ganzen Drag-Queen-Welt, ich habe da nicht viel mit am Hut.
Ja,
aber wenn es eine Szene gibt, wo du wirklich merkst, das ist auch das, wofür das steht, zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr irgendwelche Kompromisse, ich mache keine Zugeständnisse, ich schleiche mich nicht hier hinten raus aus der Familie, sondern ich mache einmal den großen Fuck-You-Finger. Und genau, wie du sagst, mit einer solchen Energie, ich finde, das hat mir ganz viel nochmal erklärt, was Drag ist und sein kann.
Apropos, weil du gerade Drag ansprichst und ich ja auch dafür zuständig bin, euch hier immer wieder aus dem Gespräch zu reißen und andere
unbedingt
Sendungen aufzumachen. Stimmt, das ist dein Job hier.
Demnächst startet ja Drag Race Germany. Ja. Ich gehe am Donnerstag auf die Premiere. Ich habe mich selber eingeladen, weil ich keine hatte.
Fair enough.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Du, wie gesagt, ich bin nicht mehr der It-Boy. Das war ich.
Tell me about it. Wir sind durch. Nein, ich bin auch nicht mehr der It-Boy.
Dann weiter, dann können wir.
Ich lade klar, deswegen, ich will noch mehr Leute, die auch nicht mehr innen sind. Du bist meine dicke Freundin am Strand, weißt du?
Aber.
Entschuldigung, oh Gott, sag mal. Ich war aber früher, weißt du? Die doofen Mädchen holen sich immer Mädchen an den Strand, die hässlicher sind als sie, damit sie sich wohlfühlen. Eine richtige Arschlochnummer, das mache ich mit dir.
Ja, das ist okay. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, und ich kenne ein paar Drag Queens, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was so die deutsche Drag-Landschaft quasi so für Eigenheiten hat.
Gab es nicht Heidi?
Heidis Drag Race?
Das war halt Heidi.
Da haben sie die Rechte nicht kaufen wollen und dann haben sie es selbst gemacht und irgendwie hat das nicht so
funktioniert. Let me know, wie das war.
Ja, ich bin gespannt.
Lass uns doch ganz schnell.
Also Thema ist, oder Motto ist Celebration.
Weißt du was? Ich habe die Einladung bekommen.
Na. Oh Gott, da packst du Sarah ein und dann gehen wir da zusammen hin.
Nein, Sarah möchte nicht mitkommen.
Ich war schon bei Celebration raus. Was heißt denn Celebration? Sag doch mal, was siehst du an oder darfst du noch nicht?
Doch, also ich bin ja mittlerweile, ich bin so faul geworden, was Klamotten und sowas angeht. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht mehr in, weil ich nicht irgendwie für jede...
Oh, come on.
Nein, aber weil ich
aber
nicht
jetzt,
für jede...
Das stimmt nicht, du bist immer so gut gekleidet. Du siehst immer aus wie so ein richtig heißer 50er-Jahre.
Jochen, wir sehen hinterher ja eh, was du anhattest. Jetzt verrat's uns.
Ich hab damals mein Kostüm bei Liebes Dings habe ich so einen Maskenbildner gespielt und da habe ich das Kostüm abgekauft und es ist quasi ein das sieht aus, als wäre es Seide, aber es war natürlich irgendwas was ein bisschen beständiger ist.
Polyester.
Irgendwas.
Ballonfliegerseide oder wie das heißt.
Und da habe ich eine Art Pyjama quasi auf den Leib geschneidert bekommen und der ist vorne so ein bisschen offen.
Hi.
Und dann habe ich gedacht, ich muss das nochmal anprobieren, wie das aussieht. Der ist zwar
zu dünn dafür.
Der ist zwar silber.
Nein, das wird richtig schön an ihm hängen.
Ja, der hängt aber
du
nur
wirst so
an
gut
mir.
Aussehen.
Ja.
Wie so ein verhungerter, super heißer Typ wirst du aussehen.
Aber die anderen, ich weiß ja, wie die dann alle aussehen. Also mit Drag Queens kann ich ja eh
nicht. Also du machst
nicht
Drag, du ziehst dich einfach nur nice an, aber kein Drag.
Wir haben noch nicht über Neil Patrick Harris geredet.
Warum ist
Barney
der da drin?
Stinson war für eine Sekunde da. Ich war auch kurz verwirrt.
Was ist das? Ist jetzt nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Wie toll ist der?
Den finde ich überhaupt nicht toll. Da habe ich wirklich gedacht, wow, so schlecht habe ich den noch nie gesehen.
Oh, ich finde den super. Ich finde den super in der Rolle. Der ist tatsächlich nur in der ersten Folge dabei.
Ich fand ihn störend, weil der ist zu berühmt dafür. Weil man denkt, wenn der kommt, denkt man sofort, ah, okay, Hauptrolle. Angenehmerweise wird das recht schnell gebrochen durch, naja, Sterberei. Und da war übrigens der erste Moment, wo ich dachte, dann ist das bestimmt autobiografisch, wenn die jemanden wichtigen, wie mit Klaas, wie als Klaas nur einmal die Fische töten durfte.
Ja.
Ich mach's jetzt kaputt, aber auch ich war underwhelmed. Ich dachte, der ist...
Nee, ich hab den total gefeiert. Ja. Ich hab den gefeiert, weil er prominent ist, weil diese Rolle so super ist, weil das so... Das ist auch das erste Mal zum Heulen, finde ich. Sagt nicht, dass ihr nicht geheult habt am Ende der ersten Folge.
Ich hab nicht geheult
Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter hier mit euch darüber
reden kann. Ich hab ein Problem mit Neil Patrick Harris, weil der
ist doch so toll.
How I Met Your Mother, ich werde es nicht los.
Ich auch nicht.
Achso, deswegen, weil ich sehe, ich kann den nicht überhaupt nicht davon trennen.
Aber
es
haben
geht
sie den
nicht
wahnsinnig, haben sie den nicht mit Make-up wahnsinnig alt gemacht, wo ich dann gedacht habe, warum muss der das jetzt spielen? Warum kann das
nicht? Weil der toll
echter Alter scheint.
Ich hatte das Gefühl, es ist eine Co-Produktion zwischen was weiß ich und da musste jetzt einfach noch ein amerikanischer Star
ich
rein, damit der irgendwie
Presse
mehr
zieht. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwas ist komisch.
Ich habe das gefeiert. Ansonsten gefeiert habe ich Colin, den einen Introvertierten so aus Südwales, auch weil ich diesen Dialekt liebe und die Rolle ist so toll und der Typ ist so toll. Der ist übrigens, dem habe ich dann angefangen auf Instagram zu folgen und das ist so lustig, weil der da ja wirklich so den konservativsten, introvertiertesten von allen spielt. Und der
ist das der in dem Laden arbeitet?
Ja, als Schneider. Und der ist so richtig queer, auch in so der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber so sein Instagram-Account, der feiert das auch mit Klamotten und mit Make-up und so. Und der ist so richtig flamboyant, hat man, glaube ich, früher gesagt, oder? Sagt man das noch?
Flamboyant sagt man auf jeden Fall auf Englisch.
Was heißt das auf Deutsch? Das will ich eben häufiger benutzen.
Bunt. Laut.
Glitzernd.
Toll.
Queer. Das ist ein Paradiesvogel.
Ach so, nee, das war's, das wollte ich sagen.
Ich wollte noch, um vielleicht zu Ende zu kommen, die Musik abfeiern. Ihr müsstet, seid ihr nicht alles 80er-Mädchen?
Ja. Ich ja.
Also ich bin kein 80er-Mädchen. Also bin da.
Also Muckemäßchen. Muckemäßig. Ich habe das Gefühl, dass fast jeder irgendwie 80er-Mädchen
ist. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja.
Ich habe nämlich, möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe nämlich, mein ADHS hat dazu geführt, dass als ein Song kam, ich dachte, kann ich den auf der Ukulele spielen? Und dann sofort, obwohl ich noch gucken musste, den währenddessen mir drauf geschafft habe, nur für euch. Und ich wollte euch den gerne vorspielen als Geschenk. Und um das abzuschließen, wenn ihr
ist
Lust habt.
Ist doch schön, quasi so als Trenner.
Ach so, das eine, finde ich, muss man vielleicht auch noch sagen, es war trotz Russell T. Davis wahnsinnig schwer, für diese Serien Sender zu finden. Die haben das
Channel 4 hat das produziert, ne?
Genau, die haben es erst Channel 4 angeboten, die haben abgelehnt, BBC und ITV wollten es nicht haben. Und dann hat irgendjemand, der sich auskannte bei Channel 4, gesagt, wir warten mal, bis hier irgendjemand Neues an der Spitze ist. Und dann klappt das. Dann haben die es aber auch nochmal runterverhandelt von 8 Folgen auf 5. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir da nur so eine Geschichtslektion haben. Ja, also es ist auch im Jahr 2020 ist das immer noch. Und die Sun oder irgendwer hat natürlich auch prompt so eine Geschichte gemacht, so wie viel eklige Nacktheit irgendwie da drin ist. Wo du auch denkst, so, ja, aber die gleichen Szenen mit Heteros sehen wir schon.
Ja, und es ist auch gar nicht so viel Nacktheit. Also,
finde ich auch nicht.
Zumal man bei Männern so gut, das klingt ja, die Hälfte nicht so relevant ist. Bei Frauen ist ja schon der Oberkörper nackt. Man kann
BHs zeigen.
Ja, aber man sieht ja noch nicht mal einen schönen Penis.
Und?
Das stimmt, man sieht keinen schönen Penis.
Nur hässliche. Und ich möchte...
Gab es Penis zu sehen?
Nein.
Ich erinnere mich an, bei White Lotus gab es einen Penis und
Es ist aber beim ZDF, wo das in der Mediathek läuft, tatsächlich, zumindest bei der ersten Folge, eine Altersbeschränkung. Also die kannst du
stimmt, ich musste auch meinen PIN-Code eingeben vor 22 Uhr.
Ja.
Ich möchte auch nochmal dazu sagen, wenn ihr die Serie auf Englisch gucken könnt mit Untertiteln und euch das nicht stört, guckt euch das an, weil dadurch, dass die natürlich auch aus unterschiedlichen Gegenden in England kommen, finde ich, dieses Lokalkolorit wird so oft durch die Synchronfassung einfach kaputt gemacht.
Und es ist so toll, weil Colin, über den hatten wir noch gar nicht geredet, Gregory, Gloria, kommt aus Schottland, Colin kommt aus Südwales, also du hast wirklich so die komplette Palette britischer Akzente.
Sarah.
Es lief auf Deutsch und aus irgendeinem Grund dachte ich, dass die ARD sowieso immer nicht den Originaltitel macht oder ZDF und deswegen, dann war ich auch ein bisschen faul, Entschuldigung.
Naja, wenn dir das dann trotzdem gefällt, ist doch was Besonderes.
Immerhin. Danke, das hast du schön gesagt.
Immerhin weißt du jetzt, was du verpasst hast.
So, ich spiele jetzt den einen Song, wo ich dachte, den möchte ich mir hören können. Das ist nicht der ganze Song, ich spiele nur den Anfang für euch. Habe ich erst gestern gelernt. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, we're moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Ich hab's gleich. All I ever knew. Only you.
Von wem? Ich kenne das von den
Flying Pickets. The Flying Pickets.
Aber ist das das Original?
Warte, das ist das Schönste dran. Warte.
Ist das das Original oder ist das ja. So eine Coverversion?
Ich glaube das Original.
Okay. Die in der Serie singen die das Karaoke, glaube ich, zusammen. Ich habe es Shazamt und natürlich hat Shazam gesagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, wer das ist. Ah. Wusstet ihr, dass Shazam, wenn Shazam ein bisschen unter Druck gerät, sich entschuldigt? Nee. Der war so, ich suche und irgendwann meinte er, Entschuldigung, es ist ein bisschen schwerer als sonst. Shazam entschuldigt sich.
Es ist so leicht, dich zu kriegen als App.
Ja, die App, so sorry. Und dann war ich auch so, ey, entspann dich, ich google einfach den Text, habe ich selber. Das,
aber egal, ich hätte jetzt gerne die zweite Stimme gesungen, was ich jetzt nicht hingekriegt habe. Aber dieses Anna-Maria Mühe hat ja zum ersten Mal Theater gespielt dieses Jahr. Und da wurde sehr, sehr viel gesungen. Und meine beste Freundin Birte hat da auch mitgespielt. Die ist ja auch sehr gut mit Anna befreundet. Und Anna singt dieses Lied herzzerreißend. Und dann kommt Birte da eben rein und die singen das irgendwie
mit zweiter Stimme.
Zweistimmig. Ja, und es ist einfach.
Das konnte ich jetzt nicht so
abliefern. Ich konnte es nicht abliefern.
Ja, aber jetzt hast du schon eine so gute Erfahrung mit dem Song. Es ist
ein wunderschönes Lied. Danke dafür.
Ich sag euch, wie es ist. Wir haben so viel darüber geredet, dass ich jetzt auf die Toilette muss. Mitten in der Sendung. Ihr müsst jetzt kurz für mich pausieren. Niemand, ihr könnt euch aber auch einfach weiter unterhalten. Ciao.
Das ist zum Beispiel, wenn du dich fragst, ob der Podcast geschnitten wird. Mhm.
Ja. Aber was machst du dann? Also wenn du jetzt keinen Gast da hast, was würdest du jetzt machen? Ich weiß ja nicht, wie lange es bei ihr auch dauert.
Singen, E-Mails checken.
Und es bleibt dann alles drin. Oder raffst du das? Oder machst du dann so ein Speed-Up?
Es ist eher so ein Türenklapp raus, Türenklapp wieder rein.
Ah ja, okay, also schneidest du doch. Ja. So, aber toll, dass wir über diese Serie gesprochen haben, die jetzt hoffentlich jeder und jede guckt.
Also jedenfalls, bevor sie weiter Below Deck gucken.
Ja, und wenn ihr das eben schon gesehen habt, dann könnt ihr jetzt noch Years and Years gucken und Queer as Folk.
Und Dr. Who. Man kann es auch zwei, ja, Dr. Who wissen wir gar nicht. Du hast gesagt, du guckst es auch nicht,
oder? Nö, aber es ist halt auch von Russell T. Davis. Also.
Ja, aber Dr. Who ist wirklich so ein Rätsel. Irgendwie muss man, glaube ich, in Großbritannien aufgewachsen sein damit, ich habe das nie kapiert.
Ich habe es halt nie versucht.
Aber du guckst sonst ja Science Fiction, wie wir gleich noch erfahren werden.
Nee, eigentlich auch nicht. Deswegen finde ich das ja sehr spannend, dass ich mir diese Serie, über die wir jetzt sprechen, da ist sie nämlich schon wieder.
Ah. Ich habe extra die Hände gewaschen, weil wir einen Gast haben.
Achso, ich dachte, du hast die Hände extra nicht gewaschen, damit du schneller wieder reinkommst.
Nein, das wollte ich so wie immer, aber ich dachte, für deine Gesundheit.
Ach, das ist in Ordnung.
Hygiene, so kriegst du, kannst du dich auch nicht mit irgendwas anstecken.
Ach, Hygiene.
So.
Reden wir dann jetzt über meinen Einkaufsbahnhof?
Ja, soll ich sagen, würde ich schnell das zusammenfassen für euch?
Es ist, kriegst du das hin? Es ist dann natürlich so komplex, verschiedene Zeitebenen.
Und alles. Es ist eine komplizierte Serie. Okay. Mein Einkaufsbahnhof wurde uns von Damian empfohlen?
Empfohlen. Achso, als Auftragshass aber.
Als Auftragshass. Es ist eine Miniserie von der Firma Mein Einkaufsbahnhof. Ist das eine Firma? Aber es geht um
die Bahn, das ist eine Tochter der Bahn.
Achso, das sind halt die Dudes, die schönen Geschäfte in Bahnhöfen haben, nehme ich an. Das ist dann diese Firma. Das heißt, Mein Einkaufsbahnhof, da gibt es viele Geschäfte. Looks like they need people. Augenscheinlich brauchen die Leute, die da arbeiten, und deswegen haben sie eine kleine witzige Serie gedreht, die einem das Arbeiten im Einkaufsbahnhof auf eine interessante Art, nehme ich mal an, schmackhaft machen soll. Es sind 4 Folgen. Ich dachte 5, aber die fünfte war nur ein Trailer. Und ja, ich habe alle 4 Folgen gesehen.
Wow. Ich habe 2,5 geguckt.
Das ist auch sportlich. Ja. 5 Minuten dauert nur eine Folge, wollen wir vielleicht dazu sagen. Und der Deal ist ein bisschen, dass ein junger Mann, der ein bisschen weird ist, ich habe dessen Namen noch nicht mal auf dem Schirm, aber vielleicht hat der auch gar keinen Namen. Kann das sein, dass der
Also ich weiß wird? Nur, wie der Schauspieler heißt.
Der Schneuzi, so ein kleiner, so ein dünner, ein bisschen
Merlin weird. Merlin Sandmeier.
Ja, weird-lookinger Typ, der halt Jobs
von die Discounter.
Sucht. Das habe ich nämlich nie gesehen. Da einen Job sucht und dann pro Folge ist aber das erste Mal bei der Bäckerei, bei zweiten Mal beim Blumenladen, dritte Mal oder andersrum beim Bücherladen, und dann sind wir noch, was war der vierte Laden?
Haben wir ja nicht mehr geguckt, hast ja nur du geguckt.
Doch, ich habe es auch geguckt.
Du auch.
Dann noch ein Laden. SMS bekommen. 5 Minuten die Folge, und im Grunde sieht man immer den jungen Mann sich da bewerben, relativ viel Mist machen, den Job nicht so gut machen und sich dann in der nächsten Folge woanders zu bewerben. Das Ende jeder Folge zeigt den Besitzer des jeweiligen Ladens, der dann so ein bisschen traurig, enttäuscht und verzweifelt in die Kamera sagt, also wir könnten nach wie vor Leute gebrauchen, die hier gut arbeiten. So, das ist ungefähr das Ende. Hast du
jetzt schon den Burgerladen auch schon
aufgezählt? Ah, nee, genau, Burgerladen. Den gibt's übrigens wirklich, Hans im Glück, da war ich. Ja, stimmt, macht doch Sinn, ja.
Es sind Überraschungen, alles Läden im Berliner Hauptbahnhof.
Also 4 Folgen, wo jemand sich immer dämlich anstellt.
Naja, dämlich anstellt, ich finde die...
So, also, jetzt aber.
Wie findest du es denn?
Ich habe mich so aufgeregt. Also erstmal soll es eine Mockumentary sein, ja. Und das ist aber irgendwie für mich, also ist es nicht klar genug, dass es eine Mockumentary ist. Ich muss mich entschuldigen.
Was soll es denn sonst sein?
Ja, einfach nur
eine Documentary.
Abgefilmte.
Scheiße, abgefilmte Scheiße.
Nee, ich will, also, Regie.
Komm nochmal rein.
Lass es raus. Nee, lass es raus.
Ja, lass es raus.
Also erstmal bin ich drauf gekommen, dass Marian Meder Regie führt. Das ist ein Schauspielkollege von mir. Ja. Den ich auch gerne mag und ich habe
sonst
von Birte.
Ja, ich habe Bock aufs Aber.
Nee, ich habe von Birte, er hat, weiß ich nicht, ob er das Drehbuch auch geschrieben hat, aber ich habe, die Ideen sind ja teilweise ganz nett umgesetzt, aber ich finde es einfach problematisch. Gleich in der ersten Folge in der Bäckerei, ja, wird der andere Mitarbeitende, der Migrationshintergrund hat, immer schön vorgeführt, der ist der Depp. Der dann im Endeffekt auch gefeuert wird, der wird dafür verantwortlich gemacht. Also,
ihr habt
was
halt
ist das?
Nicht bis zum Schluss
ich
geguckt.
Ich habe bis zum Schluss geguckt.
Gut, und dann kommt er. Ja gut, aber wer nicht bis zum
du
Schluss guckt.
Du hast vollkommen recht, selbst ich dachte auch, wow, gleich mit so ein bisschen Rassismus anfangen, I don't know.
Dann wird gelogen, ja, es wird kontaminierte Ware wieder verkauft und wenn man manchmal an diesen Bahnhöfen sieht, was da in der Auslage liegt, dann hat man ja das Gefühl, das lag alles schon mal auf dem Boden, aber unter der 10-Sekunden-Regel.
Der Jocker, ich muss dich unterbrechen, weil das geht in eine Richtung, die ich nicht habe kommen sehen, die toll, voll ist. Du bist, als wärst du selber Inhaber von meinem Bahnhof. Du sagst Sachen wie, das Essen wird kontaminiert. Und du hast vollkommen recht, soweit habe ich gar nicht gedacht.
Die Leute werden verarscht bei den Bücherpreisen, ja. Also es ist einfach, der Typ, der da die Hauptrolle spielt, ist einfach ein Assi durch und durch und verhält sich unmöglich. Und dann hat man so das Gefühl, also anstatt, dass die suchen eigentlich Leute, die den Job besser machen, hat man das Gefühl, das sind die Leute, die da arbeiten. Irgendwie.
Nein.
Aber ich, ja, also pass
oft
auf,
an Bahnhöfen,
so weit habe ich nicht gedacht, aber es kriegt mich ein bisschen, was Jochen sagt, denn es ist so ein bisschen kontraproduktive Werbung, wenn du filmst, wie jemand die Brötchen hin und her schmeißt und die 3-Sekunden-Regel.
Es ist aber nicht lustig.
Nee, ich...
Ich finde es ein bisschen lustig.
Ich ehrlich gesagt auch, darüber müssen wir gleich noch reden. Ich hatte vor, es viel scheißer zu finden.
Ich finde es ein bisschen lustig. Also diese Empörung kann ich überhaupt nicht verstehen.
Warte,
weil
ich will
ihn ja
noch weiter hören. Ich will das noch zu Ende hören und dann hätte ich nämlich gerne deine Meinung.
Nein, wie viel soll er denn jetzt
noch? Achso, ich dachte, er kommt noch
was. Ich bin, glaube ich, auch fertig. Ich hatte vielleicht auch nicht, also es war das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, mir das eben dann anzugucken. Ich hatte vielleicht auch noch keinen Kaffee getrunken. Und
nein, bleib ruhig bei deiner Meinung.
Und eine Sache, dann bin ich aufhängig, da habe ich eigentlich alles gesagt. Ich war überrascht über die Besetzung. Ja, also da sind viele gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei und auch Patrice, dein ehemaliger MTV-Kollege.
Ja, nur gute Erfahrung mit dem.
Aber Franziska Traub war früher die Gysi bei Ritas Welt. Stefan Grossmann hat bei Weißensee mitgespielt. Dieser Merlin Sandmeier eben, der die Hauptrolle spielt, spielt seit Jahren am Thalia-Theater, war früher bei an der Burg in Wien. Und man denkt sich einfach so, diese Serie ist einfach ein, wenn man sich die Schauspielbranche heutzutage anguckt, ja, keiner verdient mehr Geld, ja, jeder muss alles machen, auch den größten Scheiß. Und das ist eben ja eigentlich ein Werbefilm, das ist ja eine Werbeserie. Und da haben die wahrscheinlich richtig abgecasht und haben gedacht, keiner sieht's und jetzt sprechen wir drüber. Jeder wird's gucken. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, mit unserer Macht wird das jetzt...
Die Store-Leute, da spielen ja nicht sehr viele Leute mit. Es gibt halt immer einen, dem der Laden gehört, dann der Typ, der alles falsch macht und vielleicht noch einen Assistenten oder irgendjemanden Kunden. Und die Haupt, ne, die Ladenbesitzer sind oft die, weil ich habe niemanden erkannt außer Patrice. Aber das sind die berühmten Schauspieler, stimmt's?
Ja. Also Schauspieler.
Ja.
Ja, also Franziska Traub, ich hatte auch sofort so Ritas Welt Flash.
Ist das die mit den Lockenkurse? Ja. Ja, da dachte ich auch, dich kenne ich doch von irgendwoher. Sag mal du jetzt, weil ich bin sehr interessiert an deiner Meinung, die sehr konträr zu Jochen ist.
Ich fand das überraschend lustig. Ich habe einen großen Einwand, dass ich finde, dass das Mockumentary-Konzept nicht funktioniert.
Nee.
Weil er einfach Dinge macht. Also das lebt davon, dass die Leute die ganze Zeit so lustig in die Kameras gucken. Also du brauchst das Mockumentary-Konzept für die ganze Witzigkeit. Er würde aber die Sachen, die er da macht, die ganze Zeit da im Grunde zu stehlen und die Leute zu betrügen und so, das würde er nicht vor der Kamera machen. Das ist so ein innerer Logikfehler, der es mir, dann können wir, man kann
es
sagen, es ist egal,
das
stört mich.
Es macht den Zuschauer eher zu so einem inneren Vertrauten als zum offiziellen Zuschauer. So ein bisschen, als wenn er mit sich selber...
aber ich frage mich halt schon auf eine Art, wer filmt das jetzt und warum? Also das darf man, bei The Office darf man sich das auch nicht die ganze Zeit fragen.
Ja, und bei wie heißt diese mit Phil Dunphy?
Modern Family.
Modern Family machte auch nur am Anfang Sinn und irgendwann dachte man, warum ist die Kamera hier im Schlafzimmer und warum guckt der ins Schlafzimmer?
Ja, das ist aber ehrlich gesagt das, was mich am meisten stört. Ansonsten finde ich das lustig, ich finde das gut gespielt. Die Geschichten sind irgendwie egal, aber ich mag auch, also natürlich besteht der Witz darin, dass das Werbung ist für diese Läden und du die ganze Zeit einen Typen siehst, der Dinge macht, die du überhaupt nicht in diesen Läden machen darfst. Und deswegen verstehe ich diesen, also am Anfang kriegt der Praktikant für einen Tag, der Migrationshintergrund hat, der kommt da unter die Räder.
Ja.
Aber das ist doch das Tolle daran, dass du jetzt an der Stelle sagst, wow, dass du da kurz sitzt und denkst, wow, das können die aber doch jetzt nicht ausgerechnet, mit dem können die das doch nicht machen, weil den trifft gar keine Schuld. Aber dadurch kriegt das Ganze doch überhaupt erst eine Fallhöhe und ist was, wo Leute, also der ganze Reiz dieser Serie ist doch, dass du davor sitzt und denkst, das können die doch nicht ernst meinen als Werbung für meinen Einkaufsbau.
Aber davon ist es mir nicht absurd genug. Dafür ist es mir nicht absurd gemacht und ich glaube, warum die Mockumentary nicht funktioniert, ist, weil ja eine Mockumentary eigentlich ein Kamerateam hat, das beobachtet und dann machen die Leute eben Sachen, weil sie vergessen, oh, da ist ja eine Kamera und dann müssen sie sich eben mit dem Blick in die Kamera dazu äußern und wie du sagst, es ist einfach, das ist nicht konsequent genug gedreht.
Dafür kommt aber der Witz natürlich dann dadurch, dass zum Beispiel Merlin Sandmeier sehr, sehr gut daran
das ist, stimmt.
dann mit diesen Blicken in die Kamera Sarah, die hat's auch gefallen.
Ja, das hat mich total verwirrt. Ich war so bereit. Ich hatte vorher schon Meinung, so im Sinne von, weil wir haben irgendwann schon mal irgend so ein Werbevideo für soziale Berufe oder irgendwas gesehen, was wirklich geil, wirklich, wirklich furchtbar war. Und deswegen hatte ich ganz doll Lust drauf, weil ich Lust hatte, mir das doof zu finden. Und ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich mehrfach lachen musste. Und es auch, also ich finde es nicht so toll, dass ich sagen würde, das müsst ihr gucken. Nein, aber ich fand es bedeutend.
Ich auch nicht, nur fürs Protokoll.
Ja, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr, sehr viel besser, als ich dachte. Ich finde den Typen gar nicht schlecht. Ich fand alle Schauspieler, und ich bin super streng, seit du Papierrascheln ins Spiel gebracht hast,
mit also sowas, wollen wir das ganz kurz erklären? Wir sagen, ich habe das mal gesagt. Da
hast
hört
du
man
das erfunden eigentlich?
Nein, das habe ich irgendwann mal gehört. Da hört man, das Papierrascheln ist, wenn man ein Skript liest und die Sätze sind so floskelhaft oder so schlecht geschrieben, dass man eben merkt, das kann nur ein richtig guter Schauspieler überhaupt spielen.
Es klingt sonst dann eben geschrieben. Es klingt nicht authentisch, sondern als hätte es jemand geschrieben.
Ja.
Und ich fand alle Nebenschauspieler gut, weil die finde ich fast immer blöd, die ganzen deutschen Schauspieler, die dann kommen. Das war alles toll. Die haben alle ziemlich gut diesen Improvisationen eben auch mal verwirrt in die Kamera gucken. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, auf einer sehr kleinen Ebene überrascht oder erwischt auszusehen. Das ist ja so das Tolle an Improvisation und diesen kleinen Blicken, dass man es hinkriegt, mit so einem kleinen Stotterer oder so einem unsicheren Zittern der Augen ganz viel zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Und alle machen das ziemlich gut. Und ich fand das tatsächlich unterhaltsam. Also richtig so, dass ich Bock hatte, es weiterzugucken. Und ein Teil von mir war ein ganz bisschen enttäuscht, dass die fünfte Folge nur der Teaser für alles war und nicht noch eine Sache passiert ist.
Ich mochte schon die allererste Szene, da ist er halt in der Bäckerei und fährt so mit dem Finger an der Glasscheibe entlang. Also man denkt, um zu gucken, welche Backware er denn jetzt nimmt. Und es macht dieses Finger an der Glasscheibe entlang Fahrgeräusch.
Und auch diese Schmiererei.
Genau.
Die haben ein gutes Gespür für kleinen, ekligen Sachen, das stimmt schon.
Und das meinte ich ja, das habe ich ja auch gesagt, dass ich will mich da jetzt gar nicht rausreden, wenn ihr irgendwo mal an der Bushaltestelle sitzt und auf die Tram oder auf den Bus wartet, dann könnt ihr euch das auf dem Handy angucken.
Und wenn man sich dann in Rage denkt wie du, dann ist das ja auch gut. Ja.
Aber eben diese kleinen, und das hat Marian natürlich gut gemacht, und Marian hat sehr oft diesen Oddball gespielt, also immer diesen Charakter, der so ein bisschen nerdig ist, so ein bisschen weird und so weiter, und hat jetzt alles richtig gemacht, denn er ist nicht mehr nur Schauspieler und kann sich die Miete nicht leisten, er ist jetzt Werbefilmregisseur, und da sind eben sehr viele kleine Ideen drin, die wirklich liebevoll sind und besonders.
Aber
und
sag mal,
es ist schwer, das in 5 Minuten, wollte ich nochmal sagen, weil das muss man schon denen auch geben, die Lorbeeren, es sind nur 5 Minuten.
Das sind manchmal nur 3 Minuten.
Ja, 40, aber innerhalb derer trotzdem mehrere Momente zu schaffen, die machen, dass man schmunzelt, das ist cool. Also das fand ich sportlich. Andere brauchen dafür eine Dreiviertelstunde. Ich wette, das ist gar nicht so einfach.
Ich habe nicht rausgefunden, welche Produktionsfirma dahinter steckt, ob Ulm da seine Finger im Spiel hat. Weil es ist so sehr
oder
die Ulm.
Oder Florida.
Nee. So sehr die Ulm. Weder noch. Ich habe, weil ich eben teilweise wissen wollte, ich wollte ein bisschen mehr recherchieren. Es gibt eine Seite crew-united.de. Da findet man eigentlich alle Film-, Fernsehproduktionen und Schauspielenden eben. Mhm. Und da steht aber, dieser Beitrag ist noch nicht redaktionell vervollständigt. Da steht auch nur ein Schauspieler dabei, der wahrscheinlich in Folge 4 kommt, weil ich habe diese ja nicht gesehen. Aber das war eine andere Firma. Da steckt irgendeine Werbefilmfirma dahinter.
Okay. Aber es kommt aus dem Ulm-Universum. Also es ist so klar inspiriert von seiner Art.
Genau, von diesem Cringe.
Das habe ich die ganze Zeit. Ich habe einfach nur gedacht, Cringe.
Mhm. Ja.
Aber ihr
man ist froh,
es ist auch nicht super realistisch. Ich verstehe auch komplett deinen Punkt. Ich hatte nur so viel.
Du, wir gehen nach der Aufnahme erstmal in den Hauptbahnhof. Es ist ja heute Sonntag, der hat offen.
Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ja. Das kann ich dir beantworten. Ich bin dann auf die Seite gegangen, habe geguckt, was für Jobs da angeboten werden. Unter anderem bei mir am Ostkreuz sucht man den Kommissionär für die Wiener Feinbäckerei da. Das ist der quasi der Besitzer.
Genau dieser Job.
Der Mann, der den, ja, der die Wiener, Mann, Frau, MWD.
Ja.
Der die Wiener Feinbäckerei an meinem Bahnhof am Ostkreuz betreibt. Die
aber
da schon
geh
ist.
Doch hin.
Ja, die ist da schon. Ja. Lass es mich so formulieren. Ich war gar nicht überrascht, dass da jemand Neues gesucht hat. So ist es, glaube ich, juristisch sicher.
Ja.
Hier, und ich erfülle das alles. Erfahrung im Verkauf, kaufmännische Grundkenntnisse, Freude an Bäckereiprodukten habe ich voll.
Ich wollte gerade sagen, das ist sicher, man muss Brot mögen.
Teamfähigkeit, Sarah?
Ja.
Ne? Freude
du verstehst dich gut mit Brot.
Freude am Umgang mit
Verträglichkeit.
Freude am Umgang mit Menschen.
Ja, du kannst doch hinten der sein, der die Brötchen rausholt. Ich wette, du musst nicht alles davon können. Es reicht, wenn du Brot magst und schon Verkäufer warst.
Wir sind in Berlin. Der kann so schlechte Laune haben.
Sichere Kenntnis der deutschen Sprache und erste Erfahrungen in der Selbstständigkeit sind von Vorteil, das habe ich.
Siehst du, wie gut das funktioniert hat? Jetzt mal ganz im Ernst, glauben wir, dass irgendjemand das muss ja nicht, ne? Für uns war es nur zur Unterhaltung. Aber denken wir, dass das denen ernsthaft was bringen wird? Ist das ein gut gelungener Werbefilm oder nicht? Weil ich finde ihn insofern gut gelungen, als dass er gar nicht so beschissen ist, wie ich dachte.
Aber wie kommt man denn? Also ich frage mich halt,
wie kommt man da vorbei, ne? Ja.
Na, ihr habt mir das halt jetzt geschickt, aber wo finde ich, also ist das dann im DB-Mobil? Mobilmagazin ist dann da eine Anzeige geschaltet mit einem QR-Code und dann kommt man.
Du brauchst so einen Gordon, der
vielleicht
dir das zuschickt.
Vielleicht läuft das auf diesen ganzen Wartebildschirm oder? Also die Frage ist wirklich vollkommen zurecht. Wo würde sowas laufen?
Wahrscheinlich
haben
die
aber
Plakatwerbung am Bahnhof, könnte ich mir vorstellen. Also wenn
oder
ihr
als Werbung vor einem YouTube-Film.
Ja. Und es läuft übrigens auf YouTube, ne? Also das wollten wir kurz nochmal sagen. Ja, also keine Ahnung, wer das gucken soll und so, aber ich fand es so viel besser, als ich vorhatte.
Ich hatte ein kleines Flashback, weil ich nämlich früher mal Erklärvideos für die Telekom gedreht habe, irgendwann.
Irgendwann. Fair enough.
Bevor ich eben dann
richtig Schauspieler
war.
Jochen, jetzt konzentriere dich mal.
Und ich bin so verwirrt. Und das war auch ähnlich. Also ich war quasi der Auszubildende, der halt ständig irgendwelche Sachen falsch macht. Und dann wurde eben erklärt, wie man es richtig macht. Ich habe eben damals Geld verdient, um mir die Schauspielschule quasi leisten zu können. So. Aber vielleicht bin ich auch zu nah dran an solchen
Sachen. Manchmal ist man wirklich zu nah dran an sowas. Bitte mach dir da keinen Stress draus, Jochen.
Wir hatten es nochmal, es war ja auch Auftragshass. Also ich bin froh, dass
du
das delivered hast.
Stimmt, der Damian hat sich
in
das
dem
gewünscht.
Sinne haben wir jetzt nicht die Aufgaben
erfüllt. Der Damian zieht das jetzt wieder zurück mit seiner Bewerbung für Bundesverdienstkreuz, weil ich
du kriegst die jetzt, der wird dich jetzt vorschlagen. Jetzt,
ja. Vielleicht habe ich aber auch unterbewusst aus deiner Nachricht, vielleicht hattest du es damals noch nicht geguckt.
Nee, hatte ich nicht. Ich habe gesagt, das soll schön furchtbar sein. Das meinte ich ja mit, ich hatte hohe Erwartungen.
Ist es im Unterbewusstsein?
Ich finde, du solltest jetzt
sehr leicht zu beeinflussen.
Das Wichtigste bei Hass ist, dass man dann nicht von dem am Ende.
Ja, dass man dazu steht. Ja. Stimmt schon. Zieh durch jetzt.
Ich gucke nachher trotzdem noch die vierte Folge. Und wenn dann auf einmal der Mann mit dem Migrationshintergrund alle Jobs bekommt.
Besser.
In der Schichtarbeit und ausgenutzt wird, weil der muss morgens um 5 Uhr anfangen in der Bäckerei.
Nein.
Jetzt will ich dich spoilern, damit du glücklich bist. Darf ich Jochen spoilern?
Was machst du?
Ich lasse Sachen fallen.
Achso, ich dachte, du spoilerst ihn unterm Tisch.
Nein, unterm Tisch spoiler ich ihn, nur wenn du nicht dabei bist. Willst du gespoilert werden?
Ja.
Pass auf, Sarah spoilert dich nach allen Regeln der Kunst.
Der arbeitet ja irgendwann in dem Bücherladen und da macht er ja so Rubbelloser. Warst du das noch gelesen? Und zwar alle rubbelt er frei. Und das Letzte, was er frei rubbelt, ist tatsächlich ein Gewinn. 3 Kirschen. Und dann sagt er, geil, ich gehe jetzt weg und kaufe mir meinen eigenen Laden und haut ab, verliert aber das los und rate, wer sich da hinsetzt. Miguel oder wie er hieß. Und dann hat der Kollege mit Migrationshintergrund hat dann dieses Ticket gewonnen.
Und muss deswegen
das ist dann
auch
das
nicht
Ende. Muss nie wieder arbeiten.
Ach so, er findet den richtig Geld. Nicht irgendwie in der Wiener Feinbäckerei. Irgendwie 5 Euro Gutschein, Heißgetränk mit Streuseln.
Nicht sehr werbend im Sinne von, weil der hat den Jackpot, weil er nicht da arbeiten muss. Das ist auch
ich sag's dir doch.
Unterm Strich
es
hast
ist
doch
nicht
recht.
Rund.
Es ist
aber das ist das Tolle daran.
Ja, es ist
das ist das Tolle daran, ist wie wenig es dafür wirbt in diesem fucking Einkaufsbahnhof. Wobei ich hatte plötzlich Lust dazu, also da einzukaufen.
Aber das ist, weil ich seit Jahren nicht mehr einkaufen war. Ich dachte auch so, sehen so Shoppingcenter heute aus? Ich war seit
das
Jahren nicht
Berliner
mehr shoppen.
Das ist der Berliner Hauptbahnhof.
Ich war da früher
das ist
shoppen.
Du kannst, das ist ein großes
ich
Gebäude
weiß,
in der Mitte
immer,
von der
ich
Stadt.
Zu extra drei ich bin ja jemand, der immer zu früh kommt, weil er Angst hat, zu spät zu kommen. Was ich da schon Geld ausgegeben habe beim Zeitungsladen, beim Kick, beim Schuhladen und so. Das ist meine zweite Heimat. Ich sollte da
Darf
arbeiten.
Ich euch fragen, einfach jetzt nur so, geht jetzt weg von dem, aber so, wenn ihr eine Bahnreise antretet, so ab dem Berliner Hauptbahnhof, gibt es einen Geschäft.
Prêt à manger.
Ich auch.
Ja, Mann.
Und da finde ich übrigens auch die Mitarbeitenden immer sehr freundlich und die sind schnell
ist
und die
egal,
sind irgendwie gut geschult.
Ja, du bist auch ein Prêt à manger. Das ist ja unser aller England-Erfahrung auch, oder nicht? Das war in London. Prêt à manger ist im Grunde nur so ein, also jetzt wissen es vielleicht alle, aber da ist es ein riesiger Sandwich-Schuppen. Genau, mit allem. Es gibt die geilsten Nachtische, Sandwiches in allen Varianten und in Deutschland war
aber
das
sehr lange.
Aber da
ist es auch eine
lange,
von inzwischen 20 Ketten und es ist auch
und
definitiv nicht mehr die hipste oder beste.
Aber es gibt einfach alles da und ich war so aufgeregt, als es das in Deutschland gab.
Und ich kann euch sagen, also ich habe früher immer dieses Krabben-Sandwich gegessen mit diesen, was sind das, Flusskrebse?
Ja, ja, den gibt es auch als Salat mit Ei und
ja, diesen geilen Dressing. Ja, wenn ihr Veggie seid, gibt es auch super leckere Veggie-Dinger. Und wenn ihr verkatert seid, dann holt ihr euch das Schinken-Käse, den Schinken-Käse-Toast. Da ist nämlich auch noch irgendwie so Dijon-Senf drauf. Oh, das knallt.
Oh, die haben auch so ein Rührei-Sandwich. Ich habe Hunger jetzt.
Wir sind ja fast durch. Jochen, ja, du hast noch selber noch eine Serie mitgebracht.
Ich habe selber noch eine Serie mitgebracht. Stefan hat sie vorhin schon angekündigt als Sci-Fi-Serie. Tatsächlich ist es auch irgendwie so ein Mystery-Thriller-Sci-Fi-Gedöns.
Es gilt offiziell als dystopische Science-Fiction-Sache bei Wikipedia, falls ich euch damit helfe.
Genau, was das ich normalerweise gar nicht gucke. Mein Mann fand diese Serie aber fantastisch.
Oh, ich muss mit Norman häufiger Fernsehen, weil ja, das ist genau mein Genre.
Der findet das richtig gut und dann bin ich da auch, habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an und ich habe so ein bisschen, und ich gucke eben sowas nicht, ich hatte Lost-Vibes. Also Lost jetzt so in den ersten Staffeln.
Erzähl doch erstmal,
worum, ja, worum es geht und ja, was es ist und so.
Es ist also eine Dystopie vor 140 Jahren oder 100,
nee, ja, 140, 140 Jahren, Jahren ist die
vor 140 Welt. Jahren, das Silo hat 144 Stockwerke, deshalb war ich da jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Vor 140 Jahren wurde die Erde, nee, das war das vor 140 doch. Jahren?
Ja.
Ja, ja, ich habe vorhin nochmal geguckt.
Vor 140 oder war Jahren da die Rebellion? Passiert.
Da war die Rebellion.
Wobei aber zwischendurch auch von Jahrhunderten gesprochen, also von gut, mehr als, so dass niemand, der jetzt lebt, war am Leben, als diese Geschichte
können
passiert.
Wir, können wir einmal noch von der anderen Seite in die Inhaltsangabe einsteigen?
Ja, weil ich glaube, da seht ihr, ihr macht das halt sehr oft und ich bin halt jetzt hier nur Gast. 10.000 Menschen leben in einem Schutzbunker, dem sogenannten Silo, dem Silo, weil die Erde vor 140 Jahren verseucht wurde. Die versorgen sich da drin selbst. Also es gibt tatsächlich, es wird auch Vieh gezüchtet da drin. Es gibt eben ganze Felder und so weiter und so fort. Und die Tore werden eben nur geöffnet, wenn ein Bewohner, eine Bewohnerin es nicht mehr aushält und dann gehen möchte.
Ja, und man geht davon aus, dass sie dann sterben.
Genau.
Weil also man draußen nicht leben kann.
Draußen wartet der Tod. Man sieht, wenn man in der Cafeteria ist, also die Menschen, es gibt glaube ich einfach nur, also man sieht eigentlich immer nur ein Restaurant, das ist die Cafeteria, die ist riesengroß. Und dort gibt es eben einen riesigen Bildschirm. Es ist kein Fenster, es ist ein Bildschirm. Das merkt man daran, dass eigentlich in jedem Fenster, das es eben gibt, auch in der Polizeistation und so weiter, hast du immer halt dieses gleiche Bild. Und die Menschen werden dann rausgeschickt in einem Schutzanzug, um die Linse zu reinigen mit einem kleinen Cloth oder Wolle oder was auch immer das ist.
Damit man weiterhin sehen kann, wie furchtbar es draußen ist, damit man weiterhin gerne und freiwillig im Silo bleibt. Das ist so ein bisschen genau das Prinzip dahinter. Genau. Denn vielleicht sollte ich das noch sagen, die Leute, die rausgehen, dürfen halt auch nicht wieder reinkommen. Man kann das entscheiden. Es ist ein bisschen wie bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wenn man die magischen Worte sagt, ich möchte raus.
Es ist halt nicht das Wendlerprinzip, das zu sagen und dann wieder reinzuholen.
Nee, dann musst du raus. Und das ist auch ein richtig ganzer bürokratischer Ablauf, der dann gemacht wird. Und der Deal ist, du kommst in einem Schutzanzug raus und man bittet dich, bevor du rausgehst und vermutlich stirbst, zumindest einmal noch die Scheibe zu putzen, damit man weiterhin sehen kann, wie furchtbar es draußen ist.
Und genau. Und ja, es ist auch tatsächlich immer ein Riesenevent. Die Leute treffen sich dann alle in der Cafeteria und gucken sich das an.
Es sieht zumindest so aus, als ob die dann auch sehr schnell sterben, die da rausgehen.
Genau, denn es gibt eben, genau, naja, also die gehen dann eben dann raus und diese Schutzanzüge schützen sie dann eben doch nicht so, wie sie geschützt werden sollen. Und wenn sie sich dann so 10 Meter vom Silo wegbewegen, dann werden sie ohnmächtig, klappen in sich zusammen und sterben dann. Und diese Menschen sieht man dann aber auch immer auf diesem Bild. So, jetzt gibt es aber Hinweise, dass alles nur eine Lüge ist und dass die Außenbilder von dieser kaputten Welt eben manipuliert sein könnten. Und das glaubt eben auch die Hauptfigur Juliette, die ist eigentlich Ingenieurin und verliebt sich aber in einen Mann, der eben auf der Suche ist, das alles aufzudecken. Es wurde
dem Sheriff, bei, oder?
Wie bitte?
Die Hauptfigur ist, glaube ich, eigentlich der Sheriff, dessen Frau auch rausgegangen und gestorben ist. Und dann wird als zweite nächste Figur diese Ingenieurin, die mit so einem Verschwörungstypen,
okay, das habe ich jetzt einfach weggelassen, weil das fand ich jetzt erstmal.
Sorry, ich habe nur die erste Folge gesehen, deswegen habe ich das falsch interpretiert. Ja, ja, Entschuldigung.
Nein, also ich glaube, der Sheriff wird irgendwann auch nochmal relevant, weil der irgendwann, da soweit bin ich noch nicht, der Frau folgen will, denn so fängt die Serie an. Seine Frau ist gegangen, vermutlich draußen
wie
gestorben.
Wie habt ihr denn gesehen? Aber
ich habe 4 gesehen.
Ach so. Ich habe eine gesehen.
Also.
Wir sind sehr durcheinander.
Das ist jetzt aber alles sehr durcheinander
Fakt
geworden.
Fakt ist, es ist trotzdem alles richtig. Die grobe Problematik ist, man weiß nicht so richtig, ist es draußen tatsächlich so furchtbar und zu Recht sind 10.000 Leute in einem 150 Stockwerke tiefen Bunker eingedingst oder nicht. Und darum geht es im Grunde die ganze Serie. Und Juliette, die Ingenieurin,
die verliebt sich eben in einen Mann, der eben herausfinden will, wer dieses Silo eigentlich leitet, ob diese Menschen manipuliert werden oder nicht. Und jetzt komme ich also dazu, was ihr eigentlich gerade gesagt habt. Es gibt eben diesen Sheriff und dieser Sheriff ist mit einer Computerspezialistin verheiratet oder IT-Spezialistin zusammen. Und die schreibt einen Artikel darüber, wie man alte Festplatten quasi wieder lesen
gelöschte
Dateien wiederherstellen kann, so ist es. Und wird dann eben von diesem IT-Chef gespielt von Tim Robbins unter Druck gesetzt. Sie findet dann eben diesen Menschen, in den Juliette sich verliebt und er sagt, ich habe ja eine Festplatte und kannst du die wieder für mich herstellen? Und sie finden dann eben Sachen heraus, von denen wir alle nichts wissen, auch bis zum Schluss der Serie nicht. Deswegen spoilere ich da auch nichts.
Ist schon eine Art von Spoiler.
Für mich auch, aber ist nicht so schlimm. Kann man nicht gleich
naja, es bleibt offen, sagen wir es mal so. Es gibt ja auch noch eine zweite und dritte. Ach, sorry, dann schneide ich das raus.
Nein, damit muss man leben. Denn es ist interessant, ich habe dazu noch...
Es ist fantastisch. Ich finde, aber jetzt muss ich noch mal kurz dabei bleiben. Also, die findet vor allem irgendetwas heraus und ist der Meinung, dass man draußen eben doch nicht stirbt und sagt deswegen irgendwann, ich möchte nach draußen und geht dann eben nach draußen.
Das ist die erste Folge.
Ja. Genau. Und was man dann aber eben auf diesem Bildschirm sieht, ist, dass sie eben auch in sich zusammenfällt und dann werden Rückschlüsse gezogen, mit wem sie sich getroffen hat und so weiter und dass es eben diesen Typen gibt, der diese Relikte sammelt. Denn so nennt man eben alles, was aus der alten Welt übrig geblieben ist.
Das ist sehr süß. Sind so Sachen wie
Petspender und keiner weiß, was es ist.
Sowas liebe ich, so Kleinkram, wenn die sagen, was ist das? Man weiß nicht, ist es vielleicht ein Zeichen und das ist toll.
So lauter Kleinkram. Und so geht dann eben, entscheidet sich dann eben dieser Police-Chef, der Sheriff, genau, der für das ganze Silo und alle 144 Stockwerke zuständig ist, wo alles aber eigentlich sehr wohlerzogen zugeht, ja.
Insgesamt. Wie so in so Diktaturen?
Naja, die Grundidee war, glaube ich, dass das alles demokratisch sein soll, dennoch bilden sich Kasten. Genau. Unten sind die Arbeiter, oben sind die Reichen und so. Das
aber es ist halt nicht wie bei The Walking Dead oder sowas, wo eigentlich alles nur noch gegeneinander geht, sondern die leben da schon eigentlich relativ. Aber es ist halt auch irgendwie ein Überwachungsstaat. Aber
du rennst auf der Wendeltreppe zu schnell oder auf der
falschen Seite. Genau, also es ist ein Überwachungsstaat, es ist auch so ein bisschen Stasi-mäßig. Die Leute denken eben auch, dass sie abgehört werden und so weiter, denn es gibt eben diese Spezialagenten dann auch noch, die aber auch nicht wirklich, also eigentlich ist die Bürgermeisterin die alles zu sagen hat. Dann gibt es aber auch noch so Spezialagenten und die haben sehr, sehr oft ein Wissen, was sie eigentlich nicht haben sollten über die BewohnerInnen.
Ich glaube, so detailliert musst du gar nicht.
Ja, also unterm Strich wird einem dennoch permanent vermittelt, dass das nicht alles, vermutlich nicht alles so ist, wie man versucht, es darzureichen. Darum geht es und auch um die Suche.
Genau.
Das treibt einen. Deswegen war es für mich ein ganz bisschen Spoiler, weil ich mag sowas sehr, im Gegensatz zu euch beiden, glaube ich. Dein Ding ist es nicht so richtig, Sci-Fi-Kram, du sagst gerade auch nicht, ich liebe...
Ich fand das jetzt toll.
Man könnte mich doch einfach fragen, ich sitze doch hier.
Ja, wie findest du es denn?
Achso, ja, ich nehme an, dass du es gleich sagen würdest, aber ich weiß, dass du grundsätzlich das nicht dein Genre ist. Ja. Und ich hingegen liebe sowas immer sehr und war deswegen vor allem anfangs sehr begeistert, weil ich mag sowas. Ich mag das Ende der Welt gucken. Was würde passieren, wenn wir so leben müssten? Ich liebe das, es wird mir dann irgendwann so ein bisschen wieder zu hetzig, das bin aber einfach ich. Wenn es dann zu spannend wird, will ich nicht, dass immer so viel gerannt wird und wo ist Möwe? Weißt du, ich gucke einfach lieber Menschen beim Leben zu. Aber ich finde es tatsächlich so, ich will so dringend wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass mich das, und das habe ich selten, dran halten lässt. Ich habe oft, das denke ich so, ja, ist mir jetzt egal, aber ich will jetzt wirklich wissen, ob es draußen grün ist oder nicht. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass es am Ende offen ist. Ich habe es mir fast gedacht.
Zweite Staffel
ist in Arbeit. Nee, also nein, es ist nicht, das stimmt nicht. Also es ist nicht offen, ob es draußen grün ist oder nicht. Aber es ist einfach offen, was da alles noch dahinter steckt.
Okay, wollte ich das sagen.
Deswegen wollte ich auch nicht spoilern. Aber mich fasziniert diese Serie aus mehreren Gründen. Erstens finde ich, sieht sie optisch unfassbar gut aus. Ich habe nicht sehr viele, finde ich, ich habe sehr wenig Sci-Fi-Erfahrung. Norman fand es zum Beispiel schon, dass es teilweise so ein bisschen Billo aussah, finde ich überhaupt nicht. Ich finde dieses Silo, wie das gebaut ist und wie das aussieht, und da muss ja ganz viel mit Greenscreen einfach gemacht worden sein, finde ich fantastisch. Also hat hat mir richtig Spaß gemacht.
Du meinst, da hat niemand ein 140, 150-töckiges Silo irgendwo hingebaut?
Aber ich frage mich, Stefan, wie viele Stockwerke haben sie denn gebaut, die man wirklich sehen muss?
Ja, gute, naja, sehr eins, gute Frage. Die sehen doch alle gleich aus, oder nicht? Ich dachte ja, auch, die Cafeteria ist, glaube ich, nur die Stockwerk-Cafeteria. Wenn da 10.000 Leute drin sind, ist auch
stimmt,
diese große.
Muss
ich
ja
glaube,
so sein,
dass
natürlich,
das von Stockwerk zu Stockwerk
weil von einem, also manche Reisen.
Auch der Sheriff
Reisen,
ist vielleicht nicht der Sheriff von
doch, das,
allen.
Doch,
können,
das
wir,
sagen,
können wir einmal kurz darüber reden, dass es keine Fahrschule gibt?
Es gibt keine Rolltreppe, es gibt keine
warum
Fahrschule.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht.
Ja,
das
weird,
ist irgendwie,
ne?
Wie gesagt, ich habe nur die erste Folge
es
gesehen.
Gibt Träger,
aber es ist,
das sind die Dudes mit den Rucksäcken.
Ja,
Christoph
das sind
hat
die, die
sich
dann
beschwert, dass davon zu viele zu sehen sind. Die fand da ein bisschen zu eindeutig. Man sieht immer Menschen mit so großen Drahtrucksäcken durch
aber
die
Sekunde, Insel. Sekunde, das ist einfach okay. Die bauen da so ein großes Silo hin in so eine kaputte apokalyptische Landschaft, aber man hat vergessen, da Fahrstühle einzubauen.
Ja, ich finde es auch weird.
Vielleicht. Ja, das fand ich auch cool.
Weil das ist dann schon, zum Glück ist das nicht in Realzeit irgendwie dann gefilmt, aber es ist dann mehrmals so, wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um hier die 140 Stockwerke
zu bauen. Die Bürgermeisterin muss irgendwann runter zu den Ingenieuren. Und dann muss die da.
Geht drei Tage vorher
los. Geht drei Tage
später. Ja, aber. Da, runter. Aber
Stefan, so ist es, wenn die, Ende, wenn die Welt zu Ende ist. Was weiß ich, das ist Dystopie, nehme ich an.
Aber da könnte man wenigstens runter, könnte man doch irgendwie so eine Rutsche
bauen. Ja, oder
rutschen
bauen an so einer Stange oder so.
Oder einfach unten eine Matratze hinlegen und man springt
exakt
einfach.
Mich hat das ja an den Schacht erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet. Das, von dem hatte ich dir mal erzählt, das ist ein Film, so ein Horrorfilm, der ähnlich aufgebaut ist. Leute leben in etwas, was sehr so silohaft ist. Mhm. Und in der Mitte ist ein Fahrstuhl, der Essen vorbeibringt. Und oben ist der gesamte Tisch rappelvoll. Und je weiter du nach unten kommst, desto weniger Essen ist natürlich. Der bewegt sich die ganze Zeit. Ah. Auf dem Stockwerk musst du so schnell wie möglich essen. Man weiß aber, dass unten auch Menschen sind. Und das zeigt
aber
dieses ganze
so
Prinzip
super
von Menschen sind scheiße. Denn unten kommt immer nur die Knochen an, weil oben sich keiner die Mühe gibt, so weit zu denken, dass unten auch noch Essen ankommen muss. Und das basierte eben auch auf diesem hunderte Stockwerke. Du musst, vielleicht könntest
da
du den mögen.
Da gibt es ja einen Schacht. Aber da schmeißen sie einfach nur die Sachen weg.
Ja,
also,
und da aber, kommt aber das Essen hoch und runter. Ich, ist auch egal. Daran dachte ich, die hatten wenigstens einen Fahrstuhl.
Ja.
Was ich halt toll fand, war, dass ich, also ich habe, ich konnte alle Plot-Twists und so weiter nachvollziehen. Und das fällt mir oft schwer bei diesen Sci-Fi-Geschichten, dass ich manchmal das Gefühl habe, und so war es bei Lost ja dann auch irgendwann, dass du gedacht hast, so, okay, das macht jetzt alles überhaupt keinen
warum
Sinn.
Warum ist der Eisbein mit dem Eisbär und der Rauch? Und bei Lost war wirklich eine richtige
Sauerei. Aber das finde ich da eben richtig toll und deswegen hat es mich gepackt. Und diese Hauptfigur, eben Rebecca Ferguson, ich hatte sie noch nie gesehen, hat bei Dune mitgespielt, The Greatest Showman, Mission Impossible. Ich, die hatte die gar nicht auf dem Schirm.
Aber dafür Rashida Jones, die halt nur in der ersten Folge mutmaßlich vorkommt. Die
vielleicht dann noch in der nächsten Staffel oder in der dritten, ich weiß es
die
nicht.
Kommt
aber
dann gar nicht da, die Frau vom, ne, vom Sheriff, die rausgegangen ist und da zumindest denkt man gestorben ist, denn sie liegt auch dekorativ da rum.
Lass mich das doch kurz zu Ende sagen. Die kennt man aus Parks and Recreation.
Ja, und vielen anderen Serien.
Ja, und vielen anderen Serien.
Nein, die ist toll. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich die auch. Und das
ich war so verblüfft, weil ich natürlich, ich habe vorher nichts darüber gelesen, weil ich so dachte, aha, das ist jetzt die Hauptperson, wie schön.
Wie mit Barney Stinson und auf einmal sind die weg. Man, das ist verwirrend, wenn berühmte Leute kommen und sofort wieder weg sind.
Und diese eigentliche Hauptdarstellerin, wie hieß sie?
Rebecca Ferguson.
Die eigentliche Hauptfigur erscheint in der letzten Minute von der ersten Folge.
Ja.
Können wir mal kurz über diese Szene reden? Die arbeitet halt ganz unten irgendwie am Generator und sie lernen sie kennen, nachdem halt der Sheriff auch tagelang da runtergelaufen ist zu ihr und sie schon sagt, ich habe keine Zeit, ich muss unten im Generator. Und dann ist, ich weiß gar nicht, ist das so eine Art Porno oder was, wie sie da steht und so richtig diesen Generator mit so einem riesengroßen Griff oder einer Zange oder sowas so richtig zeigt, dass sie sich von ihm nicht alles gefallen. Das ist so ein...
Hatte ich das erlebt? Gar nicht mehr.
Nein, das hat mich so ein bisschen amüsiert. Weil ich dachte, das ist so karikaturenhaft, wie sie da als ich bin jetzt die Frau, die man weiß, wie man hier den Generator...
Sie ist tatsächlich die Einzige, die irgendwie weiß, wie man diesen Generator, wenn der aus dem Gleichgewicht kommt, wie man den wieder richtig einstellt.
Und das ist so lustig, weil genau diese Aussage, allein in diesen 10 Sekunden, wie man sie am Ende überhaupt nur sieht, da steckt das alles drin. Das ist jetzt die Frau, von der alles abfällt. Also auf eine Art vielleicht auch toll, aber es war schon ein bisschen too much.
Wie hat sie denn sonst gefallen? Dafür, dass du, dachte ich, eigentlich nicht so Sci-Fi-Fan bist.
Ich bin auch nicht so Sci-Fi-Fan. Ich fand das ganz schön. Ich fand auch, wie geht's wie Jochen, ich habe auch nicht den Vergleich mit 100 anderen Sci-Fi-Serien. Ich fand auch, dass das schön aussah. Ich glaube, ja, das wird alles am Computer gemacht, aber man muss sich natürlich schon auch entscheiden, was wollen wir denn da jetzt für einen Look haben? Ich glaube, es ist ja auch nicht nur eine Frage von Geld, sondern von, wie soll es aussehen? Ich fand das spannend, wie es aussah. Ich fand auch die Geschichte, ich glaube ja, dass das mutmaßlich auch ein Klassiker ist, diese Frage, sind wir zu unserem Schutz hier, all diese Regeln, die wir befolgen müssen, ist das, damit wir geschützt werden oder damit wir bloß keine Fragen stellen und uns auf die Suche machen?
Sehr alte Frage.
Es ist halt auch ein schöner Twist, die feiern in der ersten Folge den Freedom Day und der Freedom Day ist aber der Tag, an dem man die Rebellion niedergeschlagen hat, wo schon diese ganze Frage, ist das dann die Freiheit, wenn Leute die...
Und wo alles zerstört wurde, ne? Alle Bücher wurden ja zerstört in der Rebellion.
Es gibt keine Geschichte Relikte mehr, man weiß gar nicht, was vorher passiert ist.
Das waren übrigens die 140 Jahre. Ich glaube, es sind hunderte von Jahren, weil das steht irgendwo, hunderte von Jahren ist die Welt zusammengebrochen.
Nee, hier steht, ich habe aufgeschrieben, weil die Erde vor 140 Jahren verseucht wurde.
Also dann kam die Rebellion 140? Naja, wurscht.
Es ist egal. Ich fand das ganz schön. Also ich habe eine Folge gesehen, ich kann mir auch vorstellen, mehr zu gucken, aber wenn, also ich wüsste, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, weil ich möchte dann schon auch so ein bisschen jetzt dann wissen, was da draußen ist.
Dieses Bedürfnis, das habe ich sonst nicht, wird nicht so schnell geweckt von mir. Die machen wirklich, dass ich jetzt sofort ungeduldig wissen möchte, was da ist und damit zerren die mich ganz schön durch. Also
ich mach's ganz gerne. Ja. Ich mochte die Musik auch, ich kann mir vorstellen, das weiterzugucken.
Schade, dass Tim Robbins so, weil ich dachte, als ich den kurz gesehen habe, dachte ich, hi, dich mag ich. Ständig
dabei.
Ja. Ich hatte den zwischendurch wieder vergessen.
Man vermutet ja auch, und vielleicht ist das ja auch, vielleicht ist es auch nicht, dass der Drahtzieher ist des ganzen Unheils.
Also er ist zu berühmt, um so eine Nebenrolle zu spielen. Das ist wie Klaas. Nochmal wie Klaas.
Stefan Großmann hat auch bei meinem Bahnhofseinkauf.
Und Barney Stinson ist auch, eben. Also ich mochte das auch gerne, mir wird es ein bisschen zu typisch dann. Dieses Ganze, wenn es hetzig wird und gekämpft werden muss und schnell der Generator und so, dann verliere ich kann das nicht beschreiben. Ich verliere dann irgendwie den Überblick und bin
so
nicht mehr
Spannung.
Interessiert.
Also ich war wirklich, ich war
ja, aber das ist glaube ich genau das, was Sarah nicht mag, oder?
Ach so,
eigentlich, hast du das ja ungern?
Ja, nee, schon. Also so bewegt, mich interessiert das Theoretische daran. Ich mochte zum Beispiel, wenn einem erstmal erklärt wird, wie so eine neue Welt jetzt läuft. Deswegen mag ich ja mal die erste halbe Stunde von so Endzeitfilmen. Zum Beispiel das mit dem Kinderkriegen, ne? Weil das natürlich auch ein begrenzter Platz ist. Sagt man auch erstmal, können die sich jetzt nicht wahllos einfach vermehren.
Sie brauchen eine Erlaubnis.
Genau, man muss beantragen, das überhaupt zu dürfen und das Pärchen, der Sheriff, das hat das irgendwie schon zwei, dreimal abgelehnt bekommen.
Man muss registriert sein.
Exakt. Und dann hast du auch nur ein Jahr lang Zeit, um Sex zu haben. Man hat wohl durchgängig Verhütungschips in sowas. Der Inhalt ist da jetzt egal, aber diesen Teil liebe ich immer, wenn so klar wird, so läuft's hier, man darf das und das nicht. Und wenn dann aber die ganze Aufregung geschieht, bin ich irgendwie wieder raus.
Und der Inhalt wird aber eben auch noch sehr, sehr wichtig in dieser Serie, weil dann eben auch vermutet wird, kriegen wir die Erlaubnis, um beruhigt zu werden und haben aber trotzdem immer noch die Verhütung in uns.
Kriegen wir kein Kind, weil wir unfruchtbar sind oder hat irgendjemand immer noch diesen Chip in uns drin, weil es kann einem ja jeder alles erzählen. Also diese Unsicherheit, das liebe ich, wenn das so ein bisschen weird ist. Und ich bin auch, also mich hat sehr stark reingezogen, ich sehe mich das trotzdem vielleicht nicht zu Ende sehen, weil es mir zu viel...
Und eine Sache will ich auch noch sagen, weil ich finde im Moment, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, Netflix ist die einzige Streaming-Plattform, die ich noch nie abonniert habe.
Ja, ich auch nicht.
Entabonniert. Das habe ich immer. Und Netflix ist mittlerweile teilweise wirklich, gerade was die fiktionalen Sachen angeht, ein solcher Schrott, weil das einfach nur noch irgendwelche Schema-F-Serien da irgendwie macht.
Also ich bin auch kurz davor, es abzubestellen, weil ich gucke so viel Disney Plus.
Ja.
Und Netflix wirklich wenig.
Und ich finde Apple Plus... hat aber mittlerweile auch echt gute Serien gemacht.
Ist auch Apple Plus.
Ja, Bad Sisters ist oder Shrinking oder Big Door Prize oder Severance. Ja, einfach Serien, die besonders sind und die eben auch besonders aussehen und die nicht immer einfach irgendwie nur das Gleiche reproduzieren.
Also ich finde es auch auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm. Nur weil ich mich nicht lange konzentrieren kann, hat das nichts zu bedeuten. Ich hatte das Gefühl, das ist eine coole Sache und es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Jetzt will ich es doch zu Ende gucken. Ich will wissen, weil am Anfang geht der Sheriff ja, das ist ja die große Rückblende. Er sagt so, jetzt nach 2 Jahren muss ich da rausgehen und gucken, ob meine Frau wirklich tot ist oder nicht. Und ich hasse, dass der nicht endlich rausgeht. I wanna know now. Aber darum geht es ja, glaube ich, bei Spannung.
Ich ärgere mich, dass ich es nicht wirklich gut einleitend zusammengefasst habe. Ich hoffe, man konnte es trotzdem.
Nee, man hat's, wir haben
ich
ja
schneide das in umgekehrter Reihenfolge nachher zusammen.
Ach stimmt.
Und dann macht das plötzlich total Sinn.
Hör sie nochmal an und sag mir, wie die Sendung war. Ich habe ja keine Ahnung, wenn er es schneidet.
Ich habe das einmal mit einem Witz von mir gemacht, den ich rückwärts falsch erzählt habe. Und den habe ich dann...
Doch, ich weiß, wir haben sogar noch drüber gesprochen. Ja. Ob wir
und dann
den
hast du einen Grimme-Preis bekommen.
Ja, dafür hast du deinen Grimme-Preis bekommen.
Ja.
Wow, wir waren richtig fundiert.
So viel fundiert über Fernsehen haben wir, glaube ich, in dieser ganzen.
Nicht so gut. Ich habe Angst, dass dann der Druck steigt, dass die Leute jetzt, wenn du nicht mehr da bist, denken, dass man das. Ja, aber vielleicht gefällt denen das jetzt.
Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel, aber wir lieben das halt alle so, dass wir halt sehr viel ineinander reinreden.
Ach so, das ist unser Heavy Metas?
Auch das schneide ich am Ende auseinander, deswegen sind die fertigen Folgen 3 Stunden lang, weil ich das so aneinander lege, dass keiner, ne?
Ich liebe mittlerweile lange Podcast-Folgen, die strecke ich dann teilweise über 5 Tage.
Ja. Echt? Ja. Kann man noch machen.
Wenn das gut
ich bin
ist.
Richtig zufrieden, Jochen. Du bist wirklich, das möchte ich dir noch als echtes Kompliment mitgeben. Du bist wirklich ein fundierter Überfernsehsprecher. Du solltest ohne Quatsch, keine Ironie, überlegen, ob du das mehr machst. Du bist richtig gut.
Du hast doch eine Kolumne vorhin machst
du das
erwähnt.
Noch?
Ich schreibe tatsächlich, glaube ich, seit 8 Jahren oder sowas für Gala eine Kolumne, aber da hat man irgendwie so 1200 Zeichen.
Mach dir deinen eigenen Fernsehpodcast, der nicht zu unserer Konkurrenz wird. Der müsste schlechter sein als unserer.
Ja, da rede ich dann nur mit mir selber. Nein, ich komme lieber, ich überlege mal, ich habe ja so ein paar Ideen, was ich so mit meinem Leben machen will. Da kommt jetzt erstmal das nicht dazu. Aber ich kann ja einfach, weißt du, alle 2 Jahre komme ich mal vorbei und sage Hallo und das ist doch schön.
Du machst wirklich immer einen guten Job.
Ja. Danke. Ihr auch.
Nächste Woche wieder nur mit uns, oder?
Ja, langweilig.
Auch schön. Bin ich gespannt, über was ihr dann redet.
Nicht mehr hinter der Bezahlschranke.
Ja.
Du kannst ab jetzt wieder hören.
Ich poste, ich werde darauf hinweisen.
Du bist ein guter Mann.
Ja. Außerdem freut mich, dass ich euch jetzt wieder öfter hören kann.
Ja. Dir soll viel Glück passieren im Leben weiterhin. Wir haben dich lieb, wir laden dich weiterhin gerne ein.
Dito, ihr Süßen.
Tschüss. Ciao.